Hallo
und herzlich willkommen
zu Lukas, dem Filmpodcast mit Lukas Gröning und Lukas Knabe.
Heute geht es um einen absoluten Kultfilm der 1990er Jahre, Pulp Fiction von Quentin Tarantino.
Viel Spaß beim Zuhören.
Hallo, da sind wir wieder. Die zweite Folge schon, die wir jetzt, in der wir jetzt über einen Film reden können. Die erste Folge, wir haben über 1917 von Sam Mendes gesprochen. Heute geht es weiter mit einem Film. Wir gehen ein paar Jahrzehnte zurück und sprechen über was ganz anderes. Wir sprechen über Quentin Tarantinos Pulp Fiction, Lukas. Hi!
Ganz genau. Hallo auch von mir. Ja, wir hoffen, euch hat das neue Intro gefallen. Herzlichen Dank nochmal an die Band Osaka Rising, die uns das vermacht hat.
Vollkommen korrekt. An Tom und Stefan von Osaka Rising, ein absolut fantastisches Intro haben die uns hingezimmert. Ihr habt es vielleicht mitbekommen, wir waren im Proberaum vor einigen Tagen und die haben uns da dieses fantastische Intro gemacht. Absolut fantastisch. Folgt ihnen auf Facebook, Instagram. Hört mal bei Spotify rein, die Musik, die sie bisher gemacht haben. Tolle Band, kann ich nur empfehlen.
Sehr zu empfehlen.
Sehr, sehr großartig. Ja, und jetzt kommen wir wieder auf den Film zu sprechen, ne? Auf dieses wunderbare Medium, was wir beide so lieben. Wir sprechen heute natürlich über Pulp Fiction. Wir wollen aber vorher noch mal über was anderes sprechen. Und wir möchten uns erstmal entschuldigen. Das habe ich ganz vergessen gerade. Letzte Woche ist leider ausgefallen, weil Lukas krank war, leider. Und deswegen konnten wir diese Folge nicht aufnehmen. Wir machen es jetzt mit einer Woche Verspätung. Aber ich denke mal, das wird der Qualität keinen Abbruch tun, oder Lukas?
Ich denke nicht, nein. Wir sind alle froh und munter, vorbereitet, in freudiger Erwartung auf das, was da kommen mag, wird, denke ich, heute eine spannende Runde.
Das denke ich auch, ja. Wir wollen aber vorher nochmal über was anderes reden, und zwar über die Oscar-Verleihung. Die war ja auch, und die wollten wir eigentlich auch thematisieren. Was denkst du so, Lukas? Sind so deine Erwartungen eingetroffen?
In Teilen ja. Also ich muss vorneweg sagen, ich hatte mir kurz vor den Oscar-Verleihungen nochmal so die prädestinierten Kandidaten angeschaut. Unter anderem auch The Irishman. Den hatte ich mir tatsächlich zweimal angeschaut.
Zweimal durch diese dreieinhalb Stunden? Ja, tatsächlich, ja. Das ist ganz schön krass.
Einmal in zwei Hälften und einmal in einem Rutsch. Mhm. War auf jeden Fall ein ganz gutes Brett und war ein bisschen enttäuscht. Also er ging ja leer aus, hatte auch an die 5, 6, 7, 8 Nominierungen. Ging leider leer aus, schade. Aber natürlich dann der Kracher Joker, Joaquin Phoenix als bester Hauptdarsteller. Mhm. 1917 hat ja auch eher enttäuscht, könnte man sagen. In den technischen Kategorien hat er auch 5 Oscars gewonnen.
Bin ich mir gerade gar nicht so sicher. Aber hat auf jeden Fall da was abgeräumt. Und man muss dazu sagen, dass mir ist dann nochmal aufgefallen, dass wir in unserer letzten Folge das irgendwie komplett falsch prediktet haben. Weil keiner von uns beiden hat irgendwie gesehen, dass er oder gedacht, dass er 1917 irgendwas holt oder irgendwie für was prädestiniert ist oder so. Also vielleicht natürlich Kamera und so, ne, weil technisch ist dieser Film ja absolut hervorragend, aber war halt einfach eine sehr starke Konkurrenz.
Das stimmt,
ja. Irishman, Once Upon a Time in Hollywood,
ja.
Joker, ne, und dann eben auch der Oscar-Gewinner für den besten Film und die beste Regie, Parasite. Ja. Aber wir haben ja beide, und also ich habe dann festgestellt, dass ja alle sonst, oder sonst galt dieser Film ja als der absolute Top-Favorit auf den besten Film
tatsächlich.
Das
stimmt,
ne?
Das stimmt, ja.
1917. Und wir haben dem gar nicht so viel zugetraut. Zu Recht anscheinend. Ne? Mhm. Also ihr habt gelernt, wenn ihr Qualitätsjournalismus haben wollt, wenn ihr Leute haben wollt, die qualitativ hochwertig über Filme reden, dann seid ihr bei Lukas, dem Filmpodcast mit Lukas Gröning und Lukas Knabe. Absolut richtig.
Goldrichtig, ja, ja, tatsächlich.
Was sagst du zu Parasite, zum Gewinner
des besten Films? Also ich war ziemlich überrascht. Meine politische Vorhersage wäre gewesen, dass, sage ich mal so, ich nenne sie einfach mal ganz flapsig die Amis, dass sie natürlich den Oscar im eigenen Land behalten wollen und natürlich zu 1917 geben, der ja bei den Golden Globes sehr erfolgreich war.
Ja.
Und dass sie den Film jetzt, oder dass, sage ich mal, die Academy den Film jetzt an einen fremdländischen Film gibt, an einen südkoreanischen Film, ist, denke ich mal, eine ganz positive Entwicklung und so ein kleiner Fingerzeig gen Hollywood?
Vielleicht, ja. Hollywood hat sich auf jeden Fall ganz schön geöffnet dahingehend. Es gab ja schon in den vergangenen Jahren absolut fantastische Filme, auch wie Roma, ne? Oder es gab ja auch, jeder erinnert sich natürlich, es gab ja auch vor einigen Jahren mal diesen deutschen Vertreter, Das Leben der Anderen.
Ja.
Ne? Und die liefen aber alle immer nur so in der Kategorie bester fremdsprachiger Film, beziehungsweise Roma lief auch in der, in der Kategorie bester Film, aber hat den Preis nicht gewonnen. Und dass mit Parasite jetzt eben mal ein Film aus einem anderen Land gewinnt und dann auch noch aus Asien, Ne? Also ist ja auch kulturell nochmal ein relativ großer Unterschied zu den Amerikanern und so. Das ist schon ein ganz schöner Fingerzeig.
Das hat mich überrascht, ja.
Und ich habe auch gesehen, Parasite, also absolut verdienter Sieger meiner Ansicht nach. Und ich habe mitbekommen, der lief diese Woche nochmal bei uns in Erfurt im Sinister. Absoluter Wahnsinn. Ich habe wirklich überlegt, ob ich nochmal reingehe. Habe auch ein paar Leute versucht, um mich zu scharen. Aber die haben dann leider gesagt, ja, am 5.3. kommt ja schon die Blu-ray. Dann.
Das stimmt, ja.
Und kann ich jedem ans Herz legen. Absolut fantastischer Film, sollte man unbedingt gesehen haben.
Ja, trifft eigentlich alle Geschmäcker. Da will man aber gar nicht zu viel vorwegnehmen. Aber ich glaube, der Film ist für jeden was.
Ja.
Da ist alles dabei.
Und das, um das mal, um das Thema mal so ein bisschen abzuschließen. Ich habe in einem Pressebericht gelesen oder in einer Überschrift gelesen, weil der Film hat ja auch die Goldene Palme gewonnen von Cannes. Und da wurde geschrieben, die coolste Goldene Palme seit Pulp Fiction. Habe ich tatsächlich gelesen. Und somit wären wir hier beim heutigen Film angekommen, bei Pulp Fiction von Quentin Tarantino. Meinem, das kann ich schon mal vorweg sagen, absoluten Lieblingsfilm. Ich habe diesen Film 16 Mal gesehen, ungefähr 16, 17 Mal. Also jetzt natürlich noch mal ein paar Mal mehr in der Vorbereitung. Und habe richtig Bock, endlich mal über diesen Film zu sprechen. Du kennst ihn noch gar nicht so lange, Lukas.
Ich kenne ihn tatsächlich noch nicht so lange. Um ehrlich zu sein, seit einem Dreivierteljahr vielleicht. Mhm. Ich hatte mir das erste Mal bei Netflix angeguckt. Haben lange vor mir hergeschoben. Das ist bei mir immer so diese Bretter an Filmen, die spare ich mir dann immer so für besondere Tage auf, wenn ich besonders gut drauf bin oder wenn ich mal wirklich Bock habe, jetzt mich tiefgehender mit einem Film zu beschäftigen. Und so kam es, dass ich Pulp Fiction erst vor kurzer Zeit gesehen habe. Ich kenne allerdings natürlich mehrere Tarantino-Filme aus aktuellerer Zeit, die da wären Inglourious Basterds, Django Unchained, Hateful Eight oder jetzt seit neuestem Once Upon a Time in Hollywood.
Ja, letztes Jahr ist rausgekommen. Ja, genau. Auch bei den Oscars ist er sehr erfolgreich gewesen mit Brad Pitt als besten Nebendarsteller unter anderem. Ja. Ne? Sehr überraschend persönlich, fand ich. Aber endlich hat Brad Pitt auch mal seinen Darsteller-Oscar gewonnen. Nicht so unverdient, wie ich finde.
Genau. Und so die älteren Quentin Tarantino-Filme, die hole ich jetzt so langsam nach. Mhm. Da könnte man auch ein kleines Ufer schlagen zu Pulp Fiction und den Oscars. Denn, Pulp Fiction ist auch bei den Oscars damals vor langer, langer Zeit nicht leer ausgegangen und hat immerhin einen Oscar gewonnen, nämlich das beste Originaldrehbuch. Darunter waren noch zahlreiche Nominierungen, zum Beispiel der beste Hauptdarsteller, bester Nebendarsteller, beste Nebendarstellerin, Regie, Schnitt und Film. Da blieb es allerdings nur bei den Nominierungen.
Hm. Ja, also durchaus ein Film, der auch preislich ein bisschen was abgeräumt hat. Das beste Originaldrehbuch natürlich für Quentin Tarantino, der bekannt ist dafür, dass er seine Filme alle selbst schreibt. Ne? Aber wer ist denn eigentlich dieser Quentin Tarantino, Lukas?
Quentin Tarantino. Ja, ist, also ich glaube, fast jedem wird Quentin Tarantino inzwischen ein Begriff sein, auch denen, die dem Medium Film vielleicht nicht so nahestehen. Ich glaube, es ist ja ein Teil der Popkultur des Westens.
Mhm. Absolut.
Beeinflusst noch, hat vor langer Zeit schon Film geprägt und hat zahlreiche Filmklassiker erschaffen. Ganz vorneweg ist natürlich Pulp Fiction zu erwähnen, aber auch zum Beispiel Kill Bill Teil 1 und 2. Mhm. Death Proof, den wir in...
den werden wir noch besprechen.
Ja, genau. Ich weiß nicht genau, wann.
Ja, ich habe es gerade auch nicht auf dem Schirm, aber den werden wir noch besprechen. Das ist also Pulp Fiction und Death Proof, das sind die zwei Tarantino-Filme, die wir dieses Jahr auf jeden Fall besprechen werden. Wenn nicht noch irgendwas dazwischen kommt und wir noch was anderes reinschieben, aber ne,
ja,
das verraten wir an gegebener Stelle. Aber ja, über Death Proof reden wir noch. Ja,
genau. Ansonsten, ja, ein Regisseur voller Eigenart und Eigensinn, ein richtiger Typ, der eine ganz spezielle Handschrift in seinen Film zeigt, was sich wirklich durch alle Filme hinwegzieht. Ich könnte keinen Film nennen oder keinen Filmtitel nennen, der wirklich schlecht ist, wo ich sage, oh, hier, Quentin Tarantino, da hast du aber mal in dir einen Fehltritt geleistet. Da gibt es eigentlich keinen. Ich kenne einen Film nicht, Jackie Brown, aber ich glaube, das wird nicht die Ausnahme sein.
Jackie Brown ist auf jeden Fall ein Film, der so ein bisschen, also zumindest in der Relevanz wahrscheinlich so mit, also der unwichtigste ist, sage ich mal. Also nicht unwichtig im Sinne von unwichtig, sondern da ist einfach nicht so sehr in unserem popkulturellen Gedächtnis ja. drin, wahrscheinlich wie andere Filme wie Kill Bill jetzt zum Beispiel, ja. ne? Wo du ja ganz ikonische Bilder kennst hier von Uma Thurman in diesem gelben Anzug mit dem, mhm. mit dem Schwert, ne? Das kennt man ja. Und auch Death Proof fällt, glaube ich, insgesamt so ein bisschen ab, weil es halt so diesen B-Movie-Stempel hat, ja. so, aber auch ein ganz, ganz fantastischer, hochintellektueller mhm. Film, werden wir drüber sprechen, auf jeden Fall. Ja, und Tarantino finde ich ja auch so ganz spannend, dass er ja mit, gerade mit, ich würde sagen, Kill Bill und mit Pulp Fiction sich schon so einen Ruf als Kultregisseur ja, ja. erarbeitet hat, ne? Dass sozusagen ein Film oder sobald ein Film von ihm rauskommt, dass man sofort sagt, das ist der neue Film von Kultregisseur Quentin Tarantino.
Genau,
ja. Teilweise ist sogar vom Kultfilm bereits die Rede, ja? Also, dass mhm. man direkt weiß, okay, über diesen Film sprechen wir noch in 10, 20 Jahren oder so, ne?
Ja.
Also, dass er sich so einen Ruf erarbeitet hat
bereits. Ja, er hat sich da mit seinen Filmen, sag ich mal, sein eigenes Universum erschaffen, sein eigenes Narrativ, was er beansprucht und was bisher auch unerreicht bleibt und blieb. Und deswegen ist jeder Film für sich ja ein einzigartiger Film, allesamt sehr sehenswerte Filme. Und ja, ein Kracher steht uns heute vor der Brust, der obendrein noch dein Lieblingsfilm ist.
Ja, absolut. Ich möchte jetzt aber trotzdem erstmal nicht selbst auf den Film eingehen, sondern ich möchte natürlich erstmal den naiven Erstseher fragen, weil bei mir ist das schon Ewigkeiten her. Ich habe den Film mit 14, 15 oder so gesehen zum ersten Mal und war da komplett begeistert von. Bei dir ist es nicht allzu lange her, ein Dreivierteljahr ja, hast du gesagt.
Ja, das stimmt, ja.
Was war denn so dein Eindruck? Kannst du das irgendwie schildern nach dem ersten Sehen?
Also der erste Eindruck war etwas ernüchternd. Natürlich stiegen die Erwartungen mit deinen Lobpreisungen umso mehr. Es war dein Lieblingsfilm, du hast ihn schon viele Male gesehen gehabt. Und da hat man natürlich gewisse Erwartungen. Man kennt so ein paar Tarantino-Filme aus jüngster Zeit, die sehr actiongeladen sind, die sehr dynamisch sind. Und Pulp Fiction war eher ein Film, der etwas gediegener ist, der nicht so viel Kunstblut verwendet. Und der vielleicht das Instrument Dialog noch mehr für sich nutzt und, sag ich mal, auf ein Level trägt oder auf einen Level hebt, was vielleicht auch neuförmig war oder was ich durch diese exzessive Nutzung erstmal als neu oder als andersartig erlebt habe. Deswegen war ich erstmal ein bisschen zwiegespalten. Und was mich auch ein bisschen irritiert hatte, war natürlich die chronologische Anordnung der einzelnen Kapitel, nenne ich es mal. Da gab es dann ja doch so einige Fragezeichen nach dem ersten Sehen.
Okay.
Ich muss sagen, ich bin kein großer Bruce Willis-Fan.
Okay.
Und deswegen hatte ich mich zu Anfang mit den Figuren Vincent Vega und Jules Winfield sehr angefreundet, waren super, also sind super Typen in dem Film. Die Dialoge gefallen mir wunderbar. Und dann kam so dieser Bruce Willis rein und wird langsam so eingeführt. Und ich sag mal so, dieses Unterteilen in Episoden hat mich dann teilweise so im Flow, sag ich mal, behindert.
Okay.
Also von mir aus hätte der Film bei Vincent Vega und Jules Winfield bleiben können. Mhm. Aber dann kam bei der ersten Sichtung so dieses Aha-Erlebnis. Oh, hier wird ja mit unterschiedlichen chronologischen Anordnungen gearbeitet. Aber das war spätestens nach der zweiten Sichtung dann eigentlich vergessen. Mhm. Als ich dann wusste, was auf mich zukommt, wie die einzelnen Verquickungen zusammenhängen, da hatte sich dann ein homogeneres Bild ergeben. So dass ich mich dann auch mit den anderen Erzählsträngen eigentlich anfreunden konnte. Mhm. Einfach natürlich auch der des Bruce Willis. Ja, und jetzt habe ich den in den letzten 2 Tagen 3-mal gesehen. ja, ich habe viel Zeit mit Pulp Fiction verbracht.
Versuchst aufzuholen, vermutlich.
Ja, also irgendwie muss man dir entgegenstehen. Du bist ja das wandelnde Pulp Fiction Lexikon. Man munkelt ja sogar, dass du Quentin Tarantologie studierst.
Quentin Tarantologie, ja, das ist natürlich ein fantastischer Gag. Da können wir jetzt alle mal richtig geil lachen.
Ich muss dich platzieren.
Ja, aber absolut. Ich würde noch mal ganz kurz auf das Ding zurückkommen, was du gesagt hast, dass er sehr dialoglastig ist. Und dass es tatsächlich so ist. Ich würde sagen, es ist also gefühlt Tarantinos Film, in dem der Dialog am meisten im Vordergrund steht. Und das ist schon schon eine Hausnummer bei Filmen wie Django Unchained oder auch Reservoir Dogs, die ja schon sehr, 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 sehr stark auf Dialoge setzen. Mhm. Und in Reservoir Dogs, in seinem ersten Film von 1992, also 2 Jahre vor Pulp Fiction hat er den gemacht, wird das ja im Prinzip schon vorbereitet. Ne? Also es geht ja in diesem Film unfassbar stark um Dialog. Mhm. Ne? Es fängt ja schon in dieser Anfangsszene an, wenn diese ganzen Gangster am Tisch sitzen und sich über das Album Like Virgin von Madonna unterhalten. Ja. Ne? Und du sozusagen im Subtext diese Charaktere ja charakterisiert bekommst tatsächlich erstmal. Ne? Und dann gibt es natürlich auch in Reservoir Dogs diese ganz, ganz berühmte Szene, wo jetzt weiß ich nicht mehr seinen Namen, der Tarantinologie studiert, ne? wie du schon gesagt hast. auf jeden Fall der von Tim Roth gespielte Charakter, der sich dann als Verräter herausstellen wird, wo er sozusagen probt, wie er den anderen Gangstern eine Lüge auftischt.
Ja.
Dann, ne? Und das wird er dann auch in so einer Montage erzählt, so ähnlich wie so eine Trainingssituation, ne? Wie in Rocky beispielsweise, ne? Wenn du sozusagen, wenn er trainiert für den großen Kampf und du siehst ihn mal an dem Ort und das, was er immer so macht, ne? Und wie er sich vorbereitet auf den Kampf. Und das wird eben in Reservoir Dogs auch schon gemacht. Also hier verortet sich ein Regisseur ganz, ganz klar als ein Mann des Wortes, kann man sagen.
Das stimmt.
Ja. Und gleich in den ersten Szenen von Pulp Fiction wird das auch sehr, sehr deutlich. Ich möchte dann gleich mal einsteigen.
Ja.
Vielleicht mit einer Szene.
Sehr gerne.
Vielleicht anfangen und wird vielleicht mal so deine Meinung zu einer Szene hören. Mhm. Denn es gibt ja diese ganz berühmte Szene. Also erstmal geht's los mit dem Gespräch zwischen Pumpkin und Honey Bun im Coffeeshop. Wenn diese beiden sozusagen sich darüber unterhalten, wie sie ihr weiteres Leben gestalten, was sie jetzt als nächstes ausrauben. Pumpkin sagt, er will in diesem Leben nicht mehr arbeiten, sondern er will sein Leben als dieser Kleinganove sozusagen verbringen. Und die beschließen ja dann, diesen Coffeeshop auszurauben. Und dann kommt ja dieser Miserloo-Song und dann geht's los. Absolut fantastisches Lied. Ja. Und dann geht's ja direkt weiter mit dieser Autofahrt, in der Vincent und Jules sprechen und sie unterhalten sich da unter anderem über Hamburger. Über Hamburger, oder? Ja.
Genau, über Hamburger. So,
du hast mich gerade so verwirrt angeschaut, deswegen dachte ich nicht, dass ich irgendwas falsch
vollkommen gesagt richtig. Habe. Ich habe vielleicht gerade auch an Hamburger gedacht.
Ach, geil.
Dachte mir, wie schön wäre es jetzt, wenn ich Hamburger. Ein Royal mit Käse hätte.
Ja, oh, schöne Überleitung. Ja, geil. Was hast du dir denn da gedacht? Ist dir irgendwelche Gedanken gekommen dazu?
Also Tarantino-typisch sind die Dialoge, also für mich persönlich immer sehr, sehr interessant. Auch wenn es natürlich um Banalitäten geht, die sich auch durch den Film ziehen und immer wieder rezipiert und aufgegriffen werden.
Absolut, ja.
Habe ich mir gedacht, dass ich da 2 coole Typen über einen Burger oder über die Art oder Machart eines Burgers oder über die Namensgebung eines Burgers unterhalten. Ja, die Thematik an sich habe ich mich erstmal drauf eingelassen, war mir dem auch nicht so bewusst, dass es da diesen Quarter Pounder gibt, der dann aber die
europäische
Adaption ist dann der Royal mit Käse.
Ja.
War mir auch nicht so bewusst, aber dem muss man sich natürlich hingeben. Wenn man jetzt irgendwelche anderen Ansprüche hegt, kann man von solchen Dialogen natürlich auch vielleicht ein bisschen irritiert sein. Mhm. Aber wenn man weiß, auf was man sich einlässt, dann kann man sich da ganz entspannt zurücklehnen und die Dialoge zwischen Vincent Vega und Jules Winfield natürlich genießen.
Ja.
Das wird dann natürlich noch ellenlang fortgeführt. Aber so diese Einstiegsszene, die nach der wirklich fantastischen musischen Untermalung folgt, für mich war es Tarantino-typisch. Also mich hat da jetzt nichts irgendwie übermannt oder überrascht. Das ist genau das, was ich eigentlich sehen wollte.
Das ist ganz fantastisch. Also ich finde das tatsächlich ziemlich bezeichnend, dass Tarantino im Prinzip so, also für mich persönlich schon relativ viel in diese eine Szene packt, dass man das aber alles so beiläufig mitbekommt, ne? Dass diese Charaktere im Prinzip durch diese Dialoge charakterisiert werden, obwohl sie sich über ganz, ganz andere komische Sachen unterhalten, ne? Ich finde das zum Beispiel ziemlich großartig. Die beide haben ja schwarze Anzüge an mit diesen weißen Hemden drunter. Ne? Und das ist meiner Ansicht nach bereits ein Zitat, nämlich von Reservoir Dogs
erstmal. Ja, ja,
ne?
Ja.
Und Reservoir Dogs hat das ja auch zitiert. Und zwar von The Killing von Stanley Kubrick tatsächlich. Ne? The Killing, oder im Deutschen heißt der Film Die Rechnung ging nicht auf. Das heißt, wir haben hier direkt 2 Gangsterfilme zitiert und wissen in diesem ersten Moment eigentlich schon, wenn wir auf diese beiden Leute schauen, dass es sich um Gangster handelt. Mhm. Und diese Gangster unterhalten sich auf einmal über eine komplette Banalität. Ja. Ne? Wir werden später noch rausfinden, dass sie halt gerade auf dem Weg sind, etwas für ihren Boss abzuholen. Ne? Und ich finde das so, so fantastisch, dass im Prinzip, dass sie auf dem Weg sind, diesen Job zu erledigen, wo sie vielleicht wissen, okay, vielleicht werden wir heute wieder jemanden töten, aber sie unterhalten sich halt über sowas Banales wie Hamburger. Ne? So. Und dann geht die Szene ja weiter, wenn sie in das Gebäude reintreten.
Ja, da wird das Gespräch fortgeführt. Ich glaube, man wird erst darüber aufgeklärt, was eigentlich eine Pilotfolge ist.
Ja.
Ich glaube, für viele Menschen, ohne jetzt irgendwie filmisches Unwissen unterstellen zu wollen, ist das Wort Pilot oder das ausgeschriebene Wort Pilotfolge relativ unbekannt. Und ich finde, das war einfach mal so ein ebenso nochmal ein kleines Aha-Erlebnis, dass man ins Gedächtnis gerufen bekommen hat, was eigentlich eine Pilotfolge ist.
Ja. Ja.
Ganz interessant. Aber du wolltest natürlich, denke ich mal, auf ein anderes Thema hinaus.
Ja, auf das andere wichtige Thema, was die beiden auf ihrem Weg zu einem vermutlich Mord besprechen. Ja,
es sind nicht Burger, es sind nicht Pilotfolgen, es sind Fußmassagen.
Ganz genau, ja. Es wird ja nämlich eine Geschichte erzählt, dass ihr Boss, genannt Marcellus Wallace, der eine Frau hat. Und diese Frau wurde ja war mit irgendwie einem anderen Typen zusammen, also nicht im Sinne von zusammen sexuell, sondern einfach nur so mit ihm unterwegs, auf einer freundschaftlichen Basis oder so. Und da wird erzählt, dass dieser Typ ihr die Füße massiert hätte und dass Marcellus Wallace ihn deswegen aus dem vierten Stock oder so in ein Gewächshaus
reingeballert
hat.
Richtig,
ne? Und die beiden streiten sich dann halt darüber, ob es moralisch gerechtfertigt ist oder nicht. Ist es moralisch gerechtfertigt, wenn ich jetzt deiner Freundin die Füße massieren würde? Was würde dann mit mir passieren, Lukas?
Tja, also ich glaube, ich würde natürlich, also ich als 1:1 Abbild eines Wing Rames würde es dem natürlich gleich tun und dich auf ein Gewächshaus schmeißen, sodass du dann einen Sprachfehler davon trägst.
Ja, stimmt, der hat sogar einen Sprachfehler davon.
Ja, und der das Opfer hieß auch Antoine.
Ach ja,
siehste. Man sieht ihn nicht im Film, aber so als kleiner Fun Fact.
Ja.
Ja. Tja, also das ist wirklich ganz interessant. Dadurch, dass die beiden dann natürlich zwei unterschiedliche Positionen einnehmen, dann in so ein Streitgespräch kommen, obwohl sie einer Mordtat, also jetzt auf
Deutsch kurz davor sind vielleicht, ja.
Gehen sie jetzt halt ein und wollen ein paar Jungs abknallen.
Genau.
So kann man es eigentlich sagen. Hm. Und davor unterhalten sich halt über die moralische Verwerflichkeit oder vielleicht die unmoralische Verwerflichkeit.
Ja, also auf jeden Fall diskutieren sie darüber, ob es moralisch gerechtfertigt ist. Ja, das kann man schon sagen. Ja. Und ich finde das immer noch hyper interessant, weil das ist in diesem Moment überhaupt noch nicht wichtig. Es wird aber später dann eigentlich erst wichtig, dass es sozusagen um die Beziehung eines Mannes zur Frau von Marcellus Wallace geht. Das ist ganz, ganz interessant. Und das passiert alles so beiläufig. Und du hast das Gefühl, dass es auch keine weitere Bedeutung irgendwie hat. Ne? So, es ist so eine Banalität.
Das stimmt, eigentlich, ja. Ne? Das Gefühl hat man, ja.
Ja, und das ist absolut großartig. Und dann gehen sie in den Raum und wollen ihren Job erledigen. Mhm. Und wir haben ja schon darüber gesprochen, dass es im Prinzip, dass sie sich nur über banale Sachen unterhalten und dass sich das eigentlich durch den gesamten Film zieht. Und ich glaube, das ist auch so ein Kernmotiv des Films. So dieses Eingreifen von Banalität in den Alltag eines Gangsters. Absolut fantastisch. Und es wird hier sogar, darauf wird zumindest im englischen Original, dann auch sehr, sehr explizit hingewiesen, meiner Ansicht nach. Denn wir sprechen ja vorher über Burger und über Fußmassagen. Und dann sind sie erstmal vor der Tür und dann sagt Jules, ja okay, lass uns noch ein bisschen weitergehen, wir gehen noch spazieren. Ne? Und dann sagt er irgendwann, interessanter Punkt, wir sollten langsam reingehen. Und im englischen Original sagt er, let's get into character. Das heißt, jetzt wird im Prinzip der Wechsel vollzogen vom banalen Privatmenschen sozusagen zum Gangster. Und jetzt gehen die da rein. Ah, okay. Und das erste Bild, was du siehst, wenn die Tür aufgeht, sind die beiden mit diesem ernsten Blick, die da reinschauen. Und du bist sofort in dieser Gangster-Szene drin. Ne?
Stimmt, ja, das ist richtig.
Ja. Was passiert denn dann weiter, wenn sie da drin sind, Lukas?
Tja, also da drin warten oder warten auch nicht, das kann man so und so deuten. warten drei junge Herren, die gerade dabei sind, zumindest einer davon seinen Mittag zu essen.
Ja.
Aber natürlich, das ist natürlich nicht der Punkt der Sache. Die beiden kommen da rein, also Vincent Vega und Jules, um dort was zu suchen, beziehungsweise um den Jungs etwas abzuknüpfen, was von sehr großer Wichtigkeit ist, zumindest für ihren Boss.
Ja. Ne?
Die beiden könnte man als Auftragskiller, Auftragsmörder, als Geldeintreiber von Marcellus Wallace bezeichnen. Ja.
Auf jeden Fall haben diese anderen Jungs in diesem Zimmer irgendwas Wichtiges, was der Zuschauer dann nicht erfährt. Ne? Aber, also zumindest nicht explizit, aber was Marcellus Wallace gerne wiederhaben will.
Ja. Genau, und eigentlich auch eine der legendärsten Szenen, man sieht sie auf zahlreichen Screenshots, wie dann Jules sein Bibelzitat, sein fiktives, in Teilen fiktiv, ich glaube die letzten zwei Sätze sind original.
Ich glaube tatsächlich, es wurde komplett geschrieben.
Komplett?
Ich kann das mal ganz kurz zitieren.
Sehr gerne.
Tatsächlich. Beziehungsweise ich würde gerne vorher nochmal auf was anderes eingehen.
Ja, gerne.
Weil ich finde das wieder sehr, sehr interessant, wie diese Szene eigentlich abläuft. Mhm. Weil wir sehen erstmal diese beiden Gangster da reingehen, ne? Und haben dann erstmal so eine Großaufnahme von dem ganzen Raum danach und sehen dann, wie der eine von dem Sofa aufstehen möchte. Aber Jules geht dann erstmal hin und mit einer Handbewegung bringt er ihn dazu. Also so ganz freundlich sagt er ihm, bleib liegen, entspann dich und so. Ne? Und diese ganze Szene ist so brutal, weil Jules so extrem freundlich zu den Leuten ist und so einen ganz lockeren Knetsch macht. So. Er fragt so, was essen wir da?
Ja.
Oh, hey, Big Kahuna Burger, das ist doch dieser hawaiianische Burgerladen da. Ne? Und fragt sie, wie die Burger so sind und fragt, ob er dann abbeißen kann.
Ja.
Das ist so eine total freundliche Atmosphäre, aber in dem Gesicht und in den Reaktionen von den anderen Leuten wissen die ganz genau, dass sie am Arsch sind.
Das stimmt, ja.
Dass sie auf jeden Fall nicht gut aus dieser da rauskommen irgendwie, ne? Und es ist so diese ekelhafte Freundlichkeit, ne? Bis es dann irgendwann tatsächlich umkippt. Und das passiert, wenn Jules und Vincent, wenn sie fragen, wo der Koffer ist sozusagen, ne? Es geht ja um diesen Koffer dann, weil da ist ja das drin, was Marcellus Wallace haben möchte. Und dann antwortet aber ein anderer Typ aus dem Raum, der eben nicht direkt angesprochen wurde und gefragt wurde. Mhm. Und Jules direkt so, ich kann mich nicht erinnern, dich irgendetwas gefragt zu haben. Und dann wird er zum ersten Mal aggressiv.
Ja.
Ne? Und dann kippt diese Stimmung komplett um. Und eigentlich wird da erst diese Stimmung nach oben gekehrt sozusagen. Mhm. Ne? Von dieser Decke der Freundlichkeit, wenn man so möchte. Ne? Aber ja, ich kann ganz kurz dieses Bibelzitat zitieren.
Gerne.
Kannst du gerne was dazu sagen. Er sagt, also von Hesekiel 25,17, der Pfad der Gerechten ist auf beiden Seiten gesäumt von Freveleien der Selbstsüchtigen und der Tyrannei böser Männer. Gesegnet sei der, der im Namen der Barmherzigkeit und des guten Willens die Schwachen durch das Tal der Dunkelheit geleitet, denn er ist der Hüter seines Bruders und der Retter der verlorenen Kinder. Und ich will große Rachetaten an denen vollführen, die da versuchen, meine Brüder zu vergiften und zu vernichten, und mit Grimm werde ich sie strafen, auf dass sie erfahren sollen, ich sei der Herr, wenn ich meine Rache an ihnen vollstreckt habe.
Also ich muss mich jetzt als nicht Bibelkundiger äußern und habe auch mit den Erzählungen der Bibel noch nicht so viel zu tun gehabt, aber jetzt zurück zu Pulp Fiction, wie das Jules für sich verwendet haben könnte. Ich möchte da noch nicht vorgreifen. Aber also für mich ist das einfach erstmal ein Abgesang. So zu sagen, sprich dein letztes Gebet, das übernimmt dann Jules natürlich jeweils für das andere Opfer.
Mhm.
Sagt da seine Texte auf, um dem Ganzen vielleicht noch einen würdigen Rahmen zu geben, um das vielleicht irgendwie nochmal zu rechtfertigen, wer er ist, wer sein Gegenüber ist, sage ich da nochmal so Positionen klar zu machen, damit er vielleicht abends ruhig schlafen kann. Das könnte eine Theorie sein. Aber da möchte ich, wie gesagt, noch nicht vorweggreifen. In der Schlussszene kann man sogar noch eine Entwicklung erkennen. Aber bleiben wir doch erstmal bei der Szene? Fällt dir da noch was zu ein?
Zu dieser Szene? Dann ist es halt so, dass die Leute über den Haufen geschossen werden. Ne? Also das, ja, was sich eigentlich die ganze Zeit schon so angebahnt hat. Und das Interessante ist dabei, dass Tarantino ja oftmals vorgeworfen wird, dass er sehr explizit Gewalt darstellt. Mhm. Das passiert in dieser Szene tatsächlich und, wie ich finde, auch im ganzen Film eigentlich überhaupt nicht. Also die Gewalt wird immer nur angedeutet. Ja. In dieser Szene ist es ja auch nur so, dass wir diese Kameraeinstellung von diese Halbnahen von Jules und von Vincent sehen und wie gleichzeitig die Kamera immer zwischen den beiden hin und her wechselt, während es so einen roten Effekt gibt, der da drauf ist, ne? Also dieses Wum,
ja, ja,
ne, was da drauf ist. Und die erschossenen Menschen sehen wir da eigentlich gar nicht so sehr, ne? Also diese Brutalität, die ihm oft vorgeworfen
wird,
die
finden
wir hier eigentlich nicht.
Auch als der erste Kollege auf der Couch erschossen wurde, da hat man weder Einschussloch noch Blutspritzen oder irgendwas gesehen. Also das, was wir dann in Django sehen, dass da, sag ich mal, alles durch die Gegend fliegt, das sieht man da noch überhaupt nicht. Mhm. Aber nochmal vielleicht ganz kurz zurück. Du hattest gesagt, dass die Szene beginnt oder dass Jules und Vincent in den Raum eintreten, erstmal so eine tödliche Freundlichkeit ausstrahlen.
Mhm. Zumindest Jules.
Ja,
Vincent ist so neutral, finde ich.
Also. Das ist für mich das erste Mal gekippt, als ich mitbekommen habe, hatte ich auch nicht beim ersten Mal mitbekommen, dass Jules wirklich diesen Trinkbecher mit dem Strohhalm, wo die Sprite drin ist, also die komplett austrinkt.
Ja.
So von wegen, hier brauchst du nicht mehr, ich trinke das jetzt aus. Er nimmt da wirklich 5, 6 saftige Züge.
Ja.
Während
er ihn auch so anschaut, diesem Blick, während er sozusagen den Strohhalm im Mund hat, schaut er ihn mit diesem bösartigen Blick einfach an, ne? Mit diesem, okay, das war's jetzt.
So. Und da wusste ich schon, na gut, das war's jetzt. Dann kommt noch, diese kleine Bibelvers.
Ja.
Und,
Was denkst du denn ist in dem Koffer?
Tja, das ist natürlich die große Frage, um das sich zahlreiche Fan-Theorien seit Jahren ranken. Da findet man unzählige Theorien zu im Internet. Tatsächlich habe ich mich mit diesen Theorien in Ansätzen beschäftigt, aber ich konnte mich jetzt mit keiner schlussendlich identifizieren. Manche sind auch wirklich sehr klamaukig und
was hast du so gehört?
Also in dem Koffer sollen, also ich glaube, das ist die populärste und gleichzeitig die ulkigste Theorie, dass da die Seele von Marcellus Wallace drin sein soll.
Ja.
Ne? Also ist auf jeden Fall eine Theorie, kann man so stehen lassen, wenn man natürlich diesen Koffercode 666 und dann das Pflaster am Hinterkopf von Marcellus Wallace so miteinander addiert, könnte das schon irgendwo hinhauen. Aber Quentin Tarantino selbst hatte gesagt, es ist das drin, was immer man sich vorstellt. Und genau das, glaube ich schon, ist, also es gibt nichts Wirkliches, was da drin ist. Also es gibt jetzt nichts Tatsächliches. Jeder kann sich da, glaube ich, seinen eigenen Kopf machen. Mhm. Und das, was für uns, für dich, für mich von Wert ist, irgendwie von Bedeutung ist, von großer Güte oder großem geschätztem Sein ist, das kann da drin sein. Also von, ein paar schönen Uhren, ein paar Goldbarren, ein paar tollen Autoschlüsseln.
Ja.
Kann ich mir da eigentlich alles vorstellen. Also ich glaube nicht, dass es die eine Lösung gibt. Es leuchtet sehr gold.
Ja,
das stimmt natürlich.
Das stimmt.
Von daher.
Auch die Reaktion von Vince finde ich in der Situation ziemlich, ziemlich interessant, dass er halt den Koffer aufmacht und er realisiert erst gar nicht, dass Jules ihn fragt. Er fragt ihn ja so, sind wir glücklich? Also im Sinne von, ist es das, was wir suchen?
Ja.
Ne? Und er sagt, oh ja, wir sind glücklich. Ne? Also es scheint dann schon irgendwie was Spezifisches zu sein. Tja. Irgendwas Wunderschönes. Der Satz fällt zumindest auch, oder diese Bemerkung fällt auch am Ende des Films nochmal.
Ja, ja, ja,
ne?
Ja.
Aber was es natürlich ist, das bleibt dem Zuschauer natürlich verschlossen. Ne? Ich finde die Theorie mit der Seele eigentlich ganz witzig. Mhm. Weil wir werden nochmal auf Marcellus Wallace zurückkommen bestimmt, vielleicht auch gleich. Ich weiß nicht, wie sich das Gespräch jetzt entwickelt.
Ja.
Aber dass er ja auch durchaus ein bisschen seelenlos dargestellt wird erstmal. Ne? Er hat so eine Maske.
Ja, das stimmt. Also Tja, ich glaube, das ist natürlich gutes Futter für die Fans, dass man da sowas im Wagen lässt. Also im Wagen mit V, nicht mit F.
Ja. Ja. Ja, Lukas ist heute für die Gags zuständig.
Ja, das schon gemerkt, ja. Ich habe mir eine lange Liste gemacht.
Ja.
Genau, also meiner Meinung nach gibt es da keine tatsächliche Lösung. Jeder kann sich da seinen eigenen Schatz reindenken. Ja, du willst was sagen?
Was man auf jeden Fall festhalten kann, was es mit ganz großer Sicherheit ist, es ist ein MacGuffin. Ne? Also, das ist, das bedarf ja keiner weiteren Spezifikation. Das um das mal zu erklären, ein MacGuffin ist im Prinzip, wurde von Alfred Hitchcock geprägt, der Begriff.
Ja.
Er hat ihn zum ersten Mal in seinem Film Die 39 Stufen von 1939, glaube ich. Ich weiß ganz genau, die Diskussion hatten wir schon beim letzten Mal, weil ich das schon gesagt habe. Das war meine erste Review für die Nacht der lebenden Texte. Und da war es so, dass Alfred Hitchcock zum ersten Mal diesen MacGuffin 35, alles klar, also von 1935 ist dieser Film, benutzt hat. Also MacGuffin ist im Endeffekt einfach nur ein Gegenstand oder irgendwie etwas Abstraktes oder nichts Abstraktes unbedingt, aber irgendetwas in jedem Fall, was lediglich dazu da ist, die Handlung voranzutreiben. Ja? In den 39 Stufen war es beispielsweise, da geht es darum, dass halt ein Mann an einem Abend eine Frau mit nach Hause nimmt, dort die Nacht mit ihr verbringt und am nächsten Tag ist die Frau tot. Und es gibt wohl das Gerücht, dass die 39 Stufen, so eine geheime Verbrecherorganisation, dahinter steckt. Und diese 39 Stufen, diese Verbrecherorganisation, die wird aber nie wirklich jetzt durch irgendwie einen Boss oder sowas oder durch irgendwelche Leute repräsentiert, sondern eigentlich dient diese Flucht vor den 39 Stufen nur dazu, den Charakter mehr oder weniger durch den Film zu treiben. Ja. Und das ist auf jeden Fall der Koffer in Pulp Fiction auch. Ja. Also zumindest was die Storyline von Vince und Jules angeht.
Genau, ja.
Ne?
Genau,
weil die beiden wollen den Koffer ja zu ihrem Boss zurückbringen.
Ja. Ne?
Was ja in der nächsten Szene schon gelingt.
Das stimmt. Das war dann einer der irritierenden Momente, die mich dann so ein bisschen bei der ersten Sichtung
aus und zu. Was hat dich da irritiert? Was hat dich da erstmal irritiert?
Also man starrt da, glaube ich, in das Gesicht von Bruce Willis auf einmal. Zack.
Ja.
Wie er Anweisungen von Vincent, heißt der gute Vincent Wallace?
Marcellus Wallace,
Vincent Vega.
Ja,
genau. Marcellus Wallace, genau. Wie er da irgendwie Anweisungen bekommt. Ja, also für mich ist es auch ein bisschen so, man kommt da so von diesem Starsky und Hutch-Ding, so von diesen zwei Gangstern, auf einmal in so einen Film-Noir-Box-Gangster-Genre rein. Und auf einmal stehen ganz andere Protagonisten gegenüber, die ganz andere Beweggründe haben. Und wie das dann aber alles zusammengeführt wird, das ist dann natürlich wieder eine völlig runde Sache. Mhm. Aber erstmal muss man sich darauf einlassen, dass es jetzt um was ganz anderes geht. Ne? Also das war bei mir zumindest so. Ich habe mich bei Marcellus Wallace und Bruce Willis nicht so wohl gefühlt. Dafür davor umso mehr bei Vincent Vega und Jules Winfield. Habe mich dann halt so ein bisschen geärgert. Jetzt auf einmal Bruce Willis, naja.
Ja.
Nee, aber völlig in Ordnung.
Aber was hat dich genau irritiert? Also welcher Moment, wo dachtest du dir dann, okay, das ist jetzt irgendwie komisch?
Gab's also, zum einen war ich fest davon überzeugt, dass Vincent Vega und Jules Winfield die meiste Screentime haben werden. Mhm. Also die beiden, das sind die Hauptdarsteller, die werden den Film steuern, lenken, die werden die Handlung vorantreiben. Und dann schaut man auf einmal in das Gesicht eines sehr, sehr populären, bekannten, begnadeten Hollywood-Schauspielers, nämlich Bruce Willis. Mhm. Und da hätte ich mir jetzt nicht vorstellen können, dass er in eine Nebenrolle geht oder wirklich nur in einer kurzen Szene zu sehen ist.
Ah, okay.
Zumindest nicht so am Anfang des Films. Und da hätte ich mir dann, war ich dann schon so ein bisschen irritiert, wo will der Film jetzt hin? Was will er mir jetzt erzählen? Mhm. Es geht um einen Boxkampf. Um welchen Boxkampf?
Okay, ja.
Ja, und dann auf einmal sieht man ja auch das erste Mal Marcellus Wallace. Oder man sieht ihn nicht, man hört ihn zumindest. Später sieht man ihn.
Man sieht ihn von hinten.
Ja.
Ja, man sieht ja da zum ersten Mal dieses Pflaster. Und es ist ja ein ganz, ganz interessantes Setting da, wie ich finde. Ne? Es ist alles so dunkel und so rot. Ne?
Ja.
Es wirkt eigentlich schon, weil wenn wir jetzt bei diesen christlichen Motiven vielleicht weiter bleiben, dann wirkt es irgendwie so, und vielleicht auch bei dieser Interpretation mit der Seele, dann wirkt es irgendwie so wie die Hölle. Ach so, so ein bisschen,
das
weißt
stimmt,
du?
Ja.
Also so dunkel und so böse einfach
ja.
ne? und so abstrakt. Mhm. Ne? Das, worauf ich aber trotzdem einfach hinaus wollte, was vielleicht noch irritierend ist, Vince und Jules, die kommen ja dann auch in diese Bar rein.
Ach so, ja, ich weiß, glaube ich, auf was du hinaus möchtest.
Ah, okay.
Und zwar auf die Kleidung der beiden.
Richtig.
Ja, die kommen in die Bar in Bermudas.
Heißt das so?
Ausgewaschene T-Shirts, ich weiß es nicht, es waren Badeshorts.
Oder ja, genau, ja, so Badekleidung.
Keine Ahnung. Ja. Genau, das muss man dann auch erstmal als gegeben hinnehmen. Vielleicht auch so ein Punkt gewesen, wo ich gesagt habe, oh, hier, ist auf einmal der Sommer ausgebrochen.
Ja.
ja, genau, was es damit auf sich hat, das wird sich dann natürlich im Film alles klären.
Ja.
Aber erstmal kommen die beiden mit dem Koffer und einer sehr sommerlichen Kleidung in die Bar rein, um den Koffer bei Marcellus Wallace abzuliefern.
Genau, und das machen sie dann auch. Also Bruce Willis geht ja dann in die Bar und auch dann bei der Kofferübergabe sehen wir tatsächlich das Gesicht von Marcellus Wallace nicht, weil das ist mir tatsächlich jetzt erst so richtig beim genauen Hinschauen aufgefallen, nach 17 Mal gucken ungefähr, dass es diesen einen Shot gibt, wo der Koffer direkt übergeben wird und da fällt der Schatten genauso, dass du nicht in das Gesicht von Marcellus Wallace sehen kannst.
Ja.
Absolut großartig gemacht, ne? Und wieder wird Marcellus Wallace hier so abstrakt gehalten und so fern von allem irgendwie, ne? Als wäre das irgendwie so ein ganz anderes Wesen und so. Es wird ganz interessant irgendwie.
Das stimmt, ja.
Und es bricht ja auch raus aus diesem Alltäglichen auch, ne? Es hat auf einmal sowas ganz Mysteriöses, ne? Was überhaupt nicht so in diese banale Welt dieser Gangster eigentlich auch reinpassen möchte, ne? Vom Gefühl her. Ja, das ist ganz interessant. Und dann natürlich auch diese ganz, ganz wichtige Szene, wenn sich Vincent und Butch, so heißt er, der Boxer,
genau,
Butch,
ja, richtig,
der von Bruce Willis gespielte Boxer, an der Bar treffen. Und Butch vollkommen grundlos von Vincent angemacht wird, ne? So, du Penner und so, ne? Und was hast du zu mir gesagt?
Ja.
Du hast schon verstanden, Penner. Mhm. Ne? Und dann wird er aber zu Marcellus Wallace zitiert. Dann,
genau. Ne? Also da wusste ich noch nicht, ob die beiden sich kennen, ob sie sich von vornherein nicht mögen ob das erste Aufeinandertreffen ist und da gleich dann irgendwie so eine Antipathie entsteht. Hm. Ich meine, da stehen sich immerhin, ein Gangster und ein Boxer gegenüber, sind ja schon irgendwo gleichwertig von ihrer brutalen Vergangenheit.
Hm.
Dass da gleich so eine Antipathie herrschte, das war schon ganz erstaunlich und auch finde ich schon eine coole Szene. Ich meine, ich glaube, Bruce Willis ordert sich da so ein Päckchen Red Apple und dann fängt das an, schon so ein bisschen zu eskalieren und fängt schon so richtig an zu knistern.
Ja.
Aber die Entladung findet dann erst später statt.
Ja, absolut, ja. Wir müssen ja jetzt nicht jede einzelne Szene unbedingt durchgehen bei dem Film. Ich merke gerade bei der Zeit, wir schreiten auch ganz schön voran.
Es geht wirklich schnell, ja.
Ja, aber ich möchte trotzdem die nächste dann doch nochmal genauer beleuchten. Das ist meiner Ansicht nach, also nicht Szene, aber so das wichtigste Kapitel des Films. Ne? Es geht nämlich um das Kapitel Vincent Vega und Marcellus Wallace Frau, in der wir, das ist dann direkt das nächste. Und da geht es eben darum, das war schon in dem Gespräch zwischen Jules und Vincent Thema, dass Vincent Vega die Frau von Marcellus Wallace ausführen soll. Also auf das Geheiß des großen Gangsterbosses soll er seiner Freundin sozusagen die Zeit so ein bisschen vertreiben, ne, und mit ihr ausgehen. Ne? Und das ist natürlich vor dem Hintergrund, dass man ja diese Frau anscheinend nicht berühren darf, nicht mal eine Fußmassage geben darf, ist das natürlich erstmal ganz schön schwierig. Da macht er sich natürlich erstmal Gedanken, sage ich
das
mal.
Stimmt,
ne? Ja. Wie hast du, also wir sind ja am Anfang erstmal, diese ganze Szenerie geht hier los, dass sich Vincent Vega bei dem Drogendealer seines Vertrauens, einem Typen, der verblüffende Ähnlichkeit mit Jesus Christus hat tatsächlich, auch, wie ich finde.
Ja,
aber auch wieder, aber das da können wir später nochmal drüber reden, über diese Verbindung, die tatsächlich auch ganz interessant ist, sich erstmal Heroin besorgt und dann eben zu diesem Treffen mit Mia spricht. Also er holt sie von zu Hause ab, er geht durch diesen riesigen Garten und geht dann in ihr Haus rein.
Also finde ich auch eine grandiose Szene, die direkt beginnt, nachdem er das Zeug gekauft hat und sich einen Schuss gesetzt hat.
Ja.
Dass er, also das ist wirklich so eine, schon sexualisierte Drogenszene. Man sieht so, wie so diese Mappe geöffnet wird, die Spritze rausgenommen wird, das alles wird so ganz lasziv und fast schon so traumartig aufgezogen.
Ja. Auch zu einem, ganz kurz noch, auch zu einem sehr, sehr beruhigendem, smoothen, chilligen Song. Bullwinkle Part 2 von The Centurions. The Centurions. Ne? Also ganz, ganz entspannt einfach. Ne?
Ja,
es wird fast schon verherrlicht, dieser Drogenritt.
Ja. Ne? Ja. Und dann sieht man ihn, wie er da auf dem Highway, auf der Straße entlang fährt. Vollrausch würde ich jetzt nicht sagen. Also er ist schon, denke ich mal, gut aufgeheitert, aber noch Herr seiner Sinne.
Hm.
Um sich dann auf den Abend vorzubereiten, um da mit Mia Wallace ein bisschen einen drauf zu machen.
Ja, sozusagen.
Genau, war auch dann auch natürlich darauf folgend auf die Szene, kommt er dann ans Haus von Marcellus und Mia Wallace.
Genau.
Geht da durch diesen langen Gang?
In diesen Garten, ja. Genau. Und dann kommt er in dieses Haus rein,
genau,
ja.
Und der Übertritt vom Garten ins Haus, da setzt dann auch nochmal so eine ganz andere Stimmung ein, habe ich mitbekommen. Da läuft dann immer so eine andere Musik, so ein bisschen mit einem feminineren Touch. Alles wirkt so ein bisschen so lounge-artig, so ein bisschen gemütlich. Alles wirkt ziemlich steril in der Wohnung.
Stimmt, das Son of a Preacher Man. Der Song.
Ja, genau. Wird ja auch von der Frau gesungen.
Ja.
Da kommt man dann schon so langsam in Stimmung, wo es vielleicht hingehen könnte, was Mia Wallace vielleicht für eine Frau ist. Aber fand ich da auch ganz interessant, dass, also sonst kann man ja sagen, im amerikanischen Film sind die Männer die Herrschenden, die Mächtigen, die sage ich mal, ja, über den Frauen stehen.
Ja.
Ich glaube, so plump kann man das
auch. So patriarchalisch auf jeden Fall, ja. Das, da gibt es auf jeden Fall auch ganz viele wissenschaftliche Artikel darüber,
genau,
dass es oftmals so dargestellt wird.
Ja. Und, aber in der Szene geht Vincent Vega an das Haus rein. Mia Wallace ist erstmal nicht zu sehen, aber sie beobachtet ihn schon aus mehreren Positionen und gibt ihm Anweisungen, mach dies, mach das, mach jenes.
Über die Kameras.
Genau. Dann, und so wird schon mal die Rangordnung ein Stück weit geklärt, dass er so eine dienende Funktion hat und sie, sage ich mal, die federführende.
Ja, absolut.
Das fand ich ganz interessant.
Ja. Und sie wird auch diese Gefahr, die sozusagen von ihr ausgeht, ne, dass es Vincent Vega im Prinzip genauso geht wie dem guten Antoine.
Ne? Ja, genau.
Die wird ja hier schon in gewisser Weise deutlich, weil Mia Wallace ja schon, obwohl wir ihr noch gar nicht ihr Gesicht gesehen haben oder was anderes von ihr, sie wird ja schon mehr oder weniger sexualisiert in dieser Szene. Also wir sehen zwar keine großen Körperteile, aber wir sehen so diese rot lackierten
Fingernägel.
Ja. Wir sehen, wie sie mit diesem roten Mund, mit diesem roten Mund an das Mikrofon geht und ihm dann diese Anweisung gibt und so. Mhm. Und diese Sexualisierung, die finde ich, die die setzt sich dann über den Lauf der Szene oder der Szenerie dieses Kapitels auch erstmal eine Weile fort.
Mhm.
Ne? Wir sehen dann auch, also die beiden fahren ja dann in dieses Restaurant, Jack Rabbit Slims.
Genau, ne? Genau, ja.
Und da haben wir dann auch schon dieses Symbol von der emanzipierten, bestimmenden Frau.
Genau.
Und das wird dadurch erreicht, dass Mia Wallace hier auch eine Zigarette raucht.
Ja.
Die rauchende Frau ist seit jeher immer in einem Film ein Symbol für die emanzipierte Frau. Mhm. Das ist mal mindestens seit Marlene Dietrich so.
Ja.
Das wird auch in aktuellen Filmen immer noch relativ deutlich. Mhm. Ich erinnere beispielsweise an The Irishman, wenn die beiden, erst von Martin Scorsese, wenn die beiden Männer auf der Auto mit dem Auto fahren, die Frauen auf der Rückbank haben und sagen, ja, aber wir rauchen nicht so viel, ne? Wir machen nicht so viele Pausen. Ne? Und dann siehst du aber dauernd, wie die Leute sozusagen eine Pause machen, weil die Frauen rauchen.
Ja? Das stimmt.
Also hier schon das Zeichen der emanzipierten Frau. Und das hat auch Tarantino hier in dieser Szene ganz großartig aufgegriffen.
Mhm. Wobei The Irishman, also ich glaube, man möchte da zeigen, dass die beiden Gangster, also Danny DeVito und
nicht deine Liebe.
Joe Pesci und Dings hier.
Robert De Niro.
Robert De Niro, dass sie, sag ich mal, so ein bisschen so diese Altersmilde reingekommen sind.
Ja.
Dass sie, sag ich mal, so, ach komm, Frau, hier, mach doch, was du willst. Ja, dann fahre ich jetzt halt rechts ran.
Okay.
Dass man gar nicht mehr so diese Aggressivität besitzt oder so diese. Diesen
Biss dann, ja, okay.
Diesen Biss zu sagen, stimmt, nee, Frau, jetzt nicht, sondern dass man schon so ein bisschen unterm Scheffel ist. Man ist jetzt älter, man wird, sage ich mal, in seinen Gedanken und in seinen Machen also ein bisschen langsamer, eingerosteter.
Ah, okay.
Da lässt man sich auch mal von, na, mit Sicherheit Junge auch eine Frau, umherkommandieren.
Mhm.
Aber jetzt wieder zurück zu Pulp Fiction. Da fand ich, dass diese Sexualisierung, diese Emanzipation, also das ist Quentin Tarantino dahingehend hoch anzurechnen, dass es in keinem Fall billig gewirkt hat. Also eine Sexualisierung kann ja in mehrere Richtungen
absolut
gehen.
Absolut, ja.
Und da kann man jetzt auch nochmal die erste Szene anknüpfen, als Mia Wallace Vincent Vega gegenübertritt. Sie tritt ihn barfuß gegenüber.
Ja.
Also nicht in High Heels, nicht in irgendwelchen Lackschüchen, was jetzt irgendein Klischee spicken würde, sondern barfuß, was ja eigentlich, sag mal, auch in den 90ern schon so ein unübliches Bild war, da man ja, sag ich mal, schick sein wollte, da hat man High Heels getragen. Ne? Man geht abends aus und da trägt man keine flachen Schuhe, aber sie trägt dann ja auch selbst im Restaurant, als sie da bei Jack Rabbit Slims waren, trägt sie auch dann mal so kleine flache Treter,
bevor
es in den Tanz geht. Hm. Genau. Aber du kannst das mal weitermachen.
Ja, nee, es ist auch dieser Eintritt schon, das ist ja ganz fantastisch, dass sozusagen, dass wir hier sozusagen diese Sexualisierung von Uma Thurman, diese ganz versteckte Sexualisierung mitbekommen, gleichzeitig aber diese Abkehr von Vincent Vega, von John Travolta, ne? Mhm. Also dass er ihr im Prinzip ständig ausweicht.
Ja.
Das sehen wir schon in dieser Anfangsszene, wenn sie in das Restaurant reingehen. Da gibt's diesen wunderschöne Plansequenz, wenn die Kamera John Travolta folgt. Mhm. Ich sag jetzt einfach John Travolta. Habe ich schneller parat als Vincent Vega. John Travolta folgt. Und er so durch das Geschäft geht, er sieht da so diese verschiedenen Darstellerinnen, ne, von Marilyn Monroe,
ne,
zum Beispiel, und geht dann immer so weiter und er entfernt sich ja dann immer Stück für Stück von Mia Wallace, ne, von Uma Thurman, bis sie ihm dann sagt, hey Vincent, hier, zurück, ne, und dann wird er sozusagen wieder zurückgezogen, er wird sozusagen von ihr wieder rangezogen, an sich ran, ne, und dann essen die beiden zusammen.
Genau, und da gibt es ja auch diesen ominösen und bekannten 5-Dollar-Milchshake.
Ja.
Auch wieder so eine Szene, die sehr stilisiert oder sexualisiert wurde. Also ich habe bei der Szene Bock auf Milchshake bekommen.
Ja, das stimmt.
Die beiden unterhalten sich darüber, dann kommt dieser riesen Milchshake mit dieser Kirsche drauf.
Ja.
Man sieht, dass der Milchshake ist aufgeschlagen, der ist richtig dick. Also der kann man fast, ist ein weißer Milchshake, da kann man, geht davon aus, dass es jetzt Vanille ist oder so.
Ja.
Das kann man fast schmecken, und Vincent Vega probiert das dann ja auch, ja, bezeugt nochmal, ja, schmeckt super. Hm. Das macht dann schon Appetit, und das sind so relativ banale, einfache Szenen, die dann aber einen Zentrum rumgerückt werden und dann nochmal eine ganz andere Wirkung erzeugen.
Ja, die aber auch irgendwie dann wieder ein Gegensatz zu dem ist, wie wir die beiden vorher eingeführt bekommen haben. Ne? Wir haben ja diesen eigentlich relativ toughen Gangster, der sich dann ab und zu mal über so banale Sachen, wie es jeder ja macht, unterhält. Ja. Wir haben diese sexualisierte Uma Thurman, und dann bestellen die beiden, ich glaube, eine Vanilla Coke und eben einen Milchshake. Ne? Mhm. Was ja eigentlich, also ich hätte jetzt gedacht, okay, man geht aus, man bestellt sich vielleicht irgendwas Alkoholisches vielleicht, gut, außer ne, John Travolta muss halt fahren, aber davon abgesehen, wirkt es so unschuldig auf mich, ja, also es wirkt so komplett entgegen dem, wie wir die beiden kennengelernt haben, ja.
Das stimmt, ja, ich versuche gerade, mich in die Szene nochmal reinzuversetzen. Ich glaube, Mia Wallace geht dann sogar nochmal auf die Toilette, um sich die Nase zu pudern, um sich dann nochmal, Drogen zu verabreichen.
Sie kokst dann, ja.
Ja, genau. Und dann war, glaube ich, das Essen da, ne?
Genau, dann war das Essen da.
Genau, richtig. Und dann kam sie, glaube ich, kurz zum Essen, aber dann ging, sobald die Szene oder sobald, sage ich mal, der Plot beendet war, ging es dann in eine andere Szene, in eine legendäre Szene, dass die beiden, ja, sag ich mal, zum Tanz kommen. Falls du jetzt nichts nochmal
zum
Vorherigen zu sagen möchtest.
Doch, nee? sehr
gerne. Zur Tanzszene?
Ja, zu der Tanzszene würde ich sehr gerne was sagen, weil ich finde, da ist auch das, was ich schon gesagt habe, wieder sehr, sehr schön visualisiert, sozusagen dieses, dass beide sich gefühlt irgendwie wollen, aber auch wieder nicht, weil sie genau wissen, was für Schwierigkeiten das mit sich bringen würde. Mhm. Also es wird zwar, diese ganze Situation wird zwar in dem Gespräch vorher entschärft, dadurch, dass Mia Wallace sagt, sie weiß überhaupt nicht, was mit Antoine passiert ist, also beziehungsweise sie weiß nicht, warum Marcellus Wallace ihn in dieses Gewächshaus hat werfen lassen. Ne?
Ja,
aber trotzdem ist es ja nur eine subjektive Aussage von ihr, und Vincent kann sich ja nicht sicher sein. Und trotzdem ist es ja Also weiß er ja, wenn er diese Frau anfasst, kann da natürlich trotzdem irgendwas passieren. Ne? Und ich finde diesen Zwiespalt bei beiden, den sehen wir auch in diesem Tanz wunderbar, weil sie tanzen ja nicht gemeinsam, sie tanzen ja jeder für sich.
Ja.
Ne? Tanzen zwar beide sehr rhythmisch zur Musik, aber sie werden trotzdem haben wir das Szenen, wie Mia sich wieder ein Stück von ihm entfernt und dann geht sie wieder ein Stück an ihn ran und dann gehen beide mal nach links, nach rechts und dann entfernen sich beide wieder voneinander und so. Und da ist das halt auch wird das halt ganz, ganz wunderbar auch von der Kamera einfach eingefangen, ne? Dieses gegenseitige Verlangen.
Ja.
Und gleichzeitig aber dieses...
Das stimmt, ja. Also ich fand, man merkte am Tisch schon so eine gewisse Spannung. Er durfte von ihrem Strohhalm trinken.
Genau, ja.
Sie wollte eine Zigarette von ihm. Und ich hatte da so einen ganz wichtigen Dialog noch übergangen, nämlich dass dann auf den Erzählstrang, dass dieser Antoine durch das Gewächshaus geschmissen wurde. Von Marcellus Wallace Schlägertypen. Dass es da aufgeklärt wurde. Also Mia Wallace hatte da ja aufgeklärt, dass das, sag ich mal, laut Mia Wallace angeblich frei erfunden sein sollte.
Ja.
Ne? Also dieser Antoine, der soll angeblich ihre Hand lediglich zur Hochzeit so zum Gratulieren geschüttelt haben.
Ja.
Aber warum er dann tatsächlich ins Gewächshaus fiel, aus dem vierten Stock, das hatte dann Mia Wallace negiert, aber nicht weiter aufgeklärt. Sie meinte, Marcellus Wallace hat damit nichts zu tun. Ganz interessant.
Ja, und das ist trotzdem, das ist natürlich trotzdem ziemlich wichtig, auch wenn, selbst wenn sie das aufklärt, ist es für die Situation, in der die beiden sich befinden, überhaupt nicht wichtig, ob das jetzt wahr ist oder falsch ist. Ja. Vincent hat bereits dieses Bild im Kopf, okay, eventuell könnte es mir richtig, richtig schlecht gehen, wenn ich tatsächlich Mia berühre. Und es ist, und es bahnt sich ja eigentlich an, ne?
Ja.
Und es bahnt sich ja dann noch viel, viel mehr an, wenn die beiden wieder zurück in Mias Wohnung gehen. Und das Erste, was da auch passiert, ist, dass sich beide so anschauen. Mia schaut ihn mit diesem intensiven Blick an. Wir sehen das von der Seite, ne? Und sie sagt dann, Musik, Drinks, sozusagen,
genau.
Ne? Und will sozusagen diesen Abend einleiten.
Ja.
Was dann passiert, ist meine Lieblingsszene in Pulp Fiction generell. Vincent geht dann in das Badezimmer und sagt sich im Prinzip die ganze Zeit, nein, du wirst einfach nach Hause gehen, ne? Du wirst dich nicht berühren, du wirst dir einfach sagen, okay, ich trinke jetzt aus und dann gehe ich noch nach Hause, schüttel mir noch ein, so sagt es sinngemäß, und dann schlafe ich ein, ganz zufrieden, ne? Während Mia sich durch diesen Tanz, ne, zu diesem fantastischen Song bereits darauf vorbereitet. Und der Song, das ist ganz interessant, kündigt schon den Sex eigentlich an. Dieser Song ist nämlich Girl, You'll Be a Woman Soon von Urge Overkill. Also Mädchen, du wirst eine Frau werden, bald. Du wirst bald eine Frau werden.
Ja.
Hier wird also eine Entjungferung vorbereitet, sozusagen, ne? Wir haben im Prinzip diese Frau, die anscheinend nicht angefasst wurde in ihrem Leben, oder beziehungsweise wo Marcellus Wallace sehr, sehr bedacht darauf ist, dass sie nicht angefasst wird von irgendwelchen anderen Leuten. Wir wissen auch nicht, wie das sexuelle Verhältnis zwischen den beiden ist.
Das
kann ja auch sein, dass Marcellus selbst so diese Reinheit in ihr erhalten möchte. Ja? Und es wird aber im Prinzip durch diesen Song eine Entjungferung vorbereitet, die in gewissem Maße schon in dieser Szene ein Stück weit passiert, aber später eigentlich erst so richtig. Also in dieser Szene findet schon eine kleine Entjungferung dadurch statt, dass sie eine Sünde begeht, dass sie nämlich das Heroin aus der Jackentasche von Vincent nimmt, es für Koks hält und dann das Heroin schnupft.
Ah, ach, das wusste ich gar nicht. Heroin, Koks, ach so, ja,
stimmt. Ja,
ich dachte, es wäre einfach eine Überdosis gewesen. Sie hatte sich da schon, keine Ahnung,
zwei,
drei Mal was in die Nase geschossen. Und dann, sie hat Heroin geschnupft und deswegen ging sie dann so mies.
Ganz genau.
Das wusste ich nicht.
Ja, richtige Erleuchtung hier.
Wahnsinn, ne?
Also alle, die bisher gedacht haben, dass Mia Wallace tatsächlich Koks geschnupft hat, nein, das hat sie nicht. Sie hat das Heroin von Vincent geschnupft.
Okay.
Und das ist ein ganz geiler Bezug zu dem, was wir bereits von Vincent gesehen haben, denn in dieser anderen Szene, in der Drogen genommen werden, wird das ja total verherrlicht, ne, mit dieser geilen Musik und jeder einzelne Schritt wird hier gezeigt, ne. Und bei dieser Szene von Mia Wallace wird es als so ein richtiger Horrortrip dargestellt, ne. Wir sehen, wie ihr Blut aus der Nase läuft, wie sie schäumt, ja, und wie die Augen auf einmal so Kreise bekommen, sozusagen, ne. So, ihr wird ganz schlecht, ne, und muss dann, wenn ich später halt zu dem Drogendealer gefahren werden von Vincent.
Ja, genau. Ja, also Vincent war natürlich total übermannt von der Situation, schnappte dann Mia, setzte sie ins Auto und wollte zu demjenigen fahren, von dem er das Zeug hatte, was er sich da durch die Nase ziehen wollte oder was er sich durch die Nase gezogen hat.
Ja.
Und wollte den um Hilfe fragen. Und da, also meiner Meinung nach ist das eigentlich eine ganz lustige Szene, als er, er diesen Dealer anruft.
Ja.
Ne? Also John Travolta in einer totalen Paniksituation, es geht um Leben und Tod, dann klingelt John Travolta diesen Dealer an. Und der Dealer sitzt gerade in seinem Bett mit einer Decke, isst eine Schüssel Cornflakes und schaut ganz entspannt irgendwie eine seichte Serie, irgend sowas.
Ja.
Lässt das Telefon klingeln. Ja, und als Vincent Vega schon fast da war, geht das Telefon ran, will mit Vincent Vega eigentlich nichts zu tun haben, weist das von ihm ab, aber Vincent Vega ist dann quasi schon fast da und dann entsteht da nochmal eine ja, sehr bekannte, sehr ausgefeilt oder sehr interessante Szene, könnte man sagen. Und ich glaube, da sprichst du so ein bisschen von der Entjungferung. Soll ich es lüften?
Ja, ja, klar.
Also ich versuche es mal zusammenzubekommen. Also Vincent Vega geht dann mit Mia Wallace mehr oder weniger ans Haus rein. Die beiden schleifen das Mädel rein. Und versuchen sie natürlich irgendwie am Leben zu halten, versuchen sie wieder zu beleben, versuchen sie, sage ich mal, ins Leben zurückzuholen. Mia Wallace geht's in der Szene wirklich schlecht. Ich weiß nicht, ob sie noch atmet, ob sie noch irgendwelche Vitalfunktionen hat. Aber auf jeden Fall sieht's sehr schlecht um sie aus. Und ich glaube, in dem Haus befindet sich dann dieses Gegenmittel Adrenalin, was dann ins Herz injiziert werden soll. Mit einer Riesenspritze, mit einer langen Nadel als phallisches Symbol.
Das hätte ich jetzt auch so gesagt.
Ins Herz.
Richtig.
Ja, genau. Das dann symbolisch als Entjungferung, um Mia Wallace, sage ich mal, wiederzubeleben, schießt Vincent Vega ihr gezielt eine lange Kanüle, an der eine Spritze mit irgendeinem Gegenmittel dran hängt.
Richtig.
Ins Herz rein, um sie dann letztendlich erfolgreich zurück zu den Leben zu holen.
Ja, das ist witzig, dass du das sagst. Ich hätte das nämlich genau auch als Phallus-Symbol klassifiziert. Ne? Also Phallus-Symbol, also so ein Symbol für einen Penis im Prinzip. Ne? Und da haben wir ja dann im Prinzip indirekt die Berührung von John Travolta an oder von Vincent Vega an Mia Wallace. Da haben wir ja dann diese Berührung, von der Marcellus Wallace niemals erfahren darf. Und deswegen schwören die sich ja auch dann in der letzten Szene dieses Aktes.
Und man muss ja auch dazu sagen, dass diese Einstichstelle vorher mit knallrotem Lippenstift markiert wurde. Ne?
Na,
oder war es Lippenstift oder irgendwie so ein Lipgloss oder irgend sowas?
Nee, das war so ein Marker.
Ein Marker.
Das ist ja der Drogendealer, dieser jesushaftige Drogendealer, fragt ja seine Freundin explizit. Oder nee, Vincent Vega fragt dann, ob sie irgendeinen Magic Marker oder sowas hat.
Ja,
ne?
Okay,
und sie holt dann diesen roten Magic Marker dann ran.
Okay, genau. Ich hatte mir das jetzt so konstruiert, dass das ein Lippenstift sei und dass man da sagt, ist ein Lippenstift, ist ja auch so ein Symbol der Frau, dann noch in Rot, und da sticht dann die Nadel rein, das Rote.
Ich bin mir ehrlich gesagt gar nicht sicher, ob das ein Magic Marker war oder ob sie nicht vielleicht doch dann irgendwie ein Lippenstift oder sowas. Aber da kenne ich nicht aus, keine Ahnung.
Ja. Aber weiter geht's ja. Genau, Mia Wallace ist dann wieder am Leben.
Genau.
Ihre Entjungferung.
Richtig. Und dann gibt es sozusagen diese letzte Szene, wo die beiden wieder zurückkommen in Mia Wallace' Haus und alles ist gut. Und ich habe das im Großen und Ganzen auch wieder als so eine Art christliches Symbol aufgepasst. Mhm. Also diesen ganzen Akt tatsächlich. Ich studiere ja gerade Kunstgeschichte und da muss man sich sehr, sehr viel mit christlich geprägten Bildern oder ikonografischen Bildern auseinandersetzen. Mhm. Ne? Und ein ganz, ganz großes Ding ist da diese Darstellung im Paradies.
Ach, jetzt kommt mit Adam und Eva.
Genau, Adam und Eva. Ne? Das ist sozusagen Eva, es ist, die dann den verbotenen Apfel isst von dem Baum.
Mhm.
Ja? Also von der Schlange wird der schmackhaft gemacht.
Ja.
Und das habe ich da auch so gesehen, dass du sozusagen diesen riesigen Garten erstmal hast, außerhalb des Hauses, der so eine Art Garten Eden repräsentiert. Mhm. Und dann greift Mia Wallace zu dem verbotenen Apfel, sozusagen im Sinne des Heroins. Ne? Und dann ist es aber nicht so, dass sie, also die werden dann in der Geschichte aus dem Paradies heraus vertrieben.
Ja.
Ne? Da ist es aber nicht so, dass die beiden dann außerhalb des Paradieses weiterleben müssen, sondern, also jetzt in Pulp Fiction, sondern hier ist es ja so, dass sie dann durch diese Entjungferung oder beziehungsweise durch diesen Nadelstich, durch diese Heilung auch mehr oder weniger, wieder zurück ins Paradies kann. Und das passiert ja aber trotzdem durch niemanden, also nicht durch einen Menschen, der, den man als klassisch gut klassifizieren kann. Ja? Mhm. Also wir haben hier zwar so eine Jesusfigur, lustigerweise, in einem Drogendealer.
Ja, ja. Ja.
Aber der ist es ja dann im Endeffekt gerade nicht, der diesen Schuss setzt und der sie zurückbringt. Ja? Also das ist im Prinzip jetzt nicht eine Absage ans Christentum oder so, aber es ist im Endeffekt, ich habe das so interpretiert, dass es eine Absage an dieses universell Gute ist, dass durch das Christentum repräsentiert wird, beziehungsweise, dass das Gute an sich nicht durch gläubige Menschen repräsentiert wird, ja, sondern dass es da was anderes gibt, ja. Und das, ich habe gesagt, wir wollen jetzt nicht jeden einzelnen Akt durchnehmen, aber das, finde ich, sieht man dann auch nochmal ganz speziell im nächsten Akt. Der nächste Akt ist dann Butch sozusagen.
Ja.
Es sei vielleicht verraten, dass er seinen Kampf gewinnt, ne? Er wurde ja von Marcellus Wallace darauf angesetzt, ihn zu verlieren, aber im Gegenteil, er wettet auf seinen Sieg und gewinnt, muss dann flüchten vor Marcellus Wallace, trifft dann seine Freundin, die nebenbei bemerkt, eine absolut gute Person ist, also das komplette Gegenteil zu Mia Wallace, also eine Person, die in keinster Weise sexualisiert wird.
Das stimmt.
Die im Gegenteil sogar Sex eher so, also sie wünscht sich ein Baby, ne? Also so diesen nicht Nutzen dahinter erkennt, ne? aber dieses tolle Wunder sozusagen eines Babys damit eher verbindet. Ne? Mhm. Und dann sehen wir aber, wie er mit dem Auto auf der Straße fährt und auf einmal begegnet er jemandem.
Tja, wem könnte er begegnen? Seinem, Erzfeind im Film?
Ja.
Marcellus Wallace?
Er begegnet Marcellus Wallace. Das erste Mal sehen wir auch Marcellus Wallace Gesicht so ganz beiläufig. Es gibt keine große Enthüllung oder so.
Ja,
das stimmt. Läuft da einfach über die Straße mit seinen Donuts und dann erblickt Butch ihn.
Das stimmt, ja. Man muss dazu sagen, Butch sitzt im Auto, Marcellus Wallace überquert den Zebrastreifen, wo auch dieses lustige Bild ergab mit diesen Beatles. Über den Zebrastreifen liefen, hatte ich mal im Internet gefunden.
Das
meinte da so Marcellus Wallace mit dieser Kuchenbox und dem
Das habe ich noch gar nicht gesehen, aber okay.
Ja. Ganz lustig, ja. Natürlich treffen sich die beiden Blicke, es entsteht eine sehr aggressive Situation. Marcellus Wallace kann, glaube ich, seinen Augen kaum trauen, Butch ebenso. Hm. Butch tritt aufs Gas, überfährt Marcellus Wallace, wird dabei aber angefahren von einem anderen Auto, also Butchs Auto. Ja. Und dann entsteht wirklich eine sehr, sehr kuriose Szene. Also erstmal kommen die beiden in eine Art Verfolgungsjagd zu Fuß. Beide sind irgendwie angeschlagen. Marcellus Wallace rennt dem Butch hinterher.
Ich möchte dazu ganz kurz was sagen.
Ja,
du kannst gleich direkt weitermachen. Ja. Ich möchte dazu noch was ergänzen, was wichtig wird. Also aus meiner Sicht, wenn man meiner Interpretation weiterfolgt, zumindest. Ich habe eben von diesem absolut Guten und absolut Bösen gesprochen. Ne? Also dieses absolut Gute, was eigentlich hier erstmal durch die Jesus-Figur repräsentiert wird. Aber eigentlich ist ja nicht Jesus gerade der, der hier das Gute bringt, ne? Sozusagen. Und bisher wurde uns ja Marcellus Wallace als so eine Art Teufel, Dämon gezeigt. Ne? Und jetzt darfst du gleich weitermachen.
Ja.
Sobald er sieht, dass Butch aus dem Auto wieder steigt, also er ist ja erstmal benommen von dieser Menschentraube umgeben.
Ja.
Ne? Und sobald er sieht, dass Butch aus dem Auto steigt, sagt er einen ganz speziellen Satz, der eigentlich seine Verwunderung dafür, dass er... Dass er Butch da trifft, ne?
Also,
weil es jetzt nur totaler Zufall ist.
Ja,
ne?
Ja.
Und das ist tatsächlich was ein Kumpel von uns auch mal bemängelt hat, dass es ja so ein kompletter Zufall ist, dass Butch da auf einmal Marcellus Wallace trifft beim Donuts kaufen, ne? Was ja auch wieder so ein Zufall ist, ne? So wie dieses Bürgergespräch im Prinzip, ne? So was Alltägliches.
Ja.
Ne? Und dann sagt er aber einen ganz speziellen Satz, um diese Verwunderung auszudrücken: Ich will verdammt sein.
Ach so, stimmt das.
Ja. Aber du kannst gerne weiter erzählen erstmal.
Ja, da kam mir gerade nochmal ein ganz anderer Sinn in den Kopf. Aber wir bleiben erstmal bei der Handlung. Vielleicht, wenn wir nachher noch Zeit haben, könnte ich jetzt nochmal meine Theorie äußern. Wir schauen mal, wie es dann zeitlich passt. Auf jeden Fall rennt oder humpelt er, besser gesagt, Marcellus Wallace Butch hinterher. Und Butch kann sich in einen Laden retten. Ich kann nicht genau identifizieren, was das für ein Laden war. Für mich war das ein Laden, in dem es ja alle allegorischen Mordwaffen zu finden gibt, die man so aus der Filmgeschichte kennt. Das fand ich ganz interessant. Aber da kommen wir mit Sicherheit gleich nochmal dazu. Auf jeden Fall treffen sich dann die beiden in dem Laden, wollen ihr Streitgespräch oder ihre Tätigkeit fortsetzen und haben aber die Rechnung ohne den Ladenbesitzer gemacht, der dann die Situation zu seinen Gunsten mit einer Pumpgun entschärft. Mhm.
Also er bedroht die, ne?
Genau,
er bedroht die und schlägt dann,
genau.
Also Marcellus Wallace liegt dann, glaube ich, schon da und und er wurde dann von Butch erstmal niedergestreckt und Butch wird dann von ihm niedergestreckt. Also von dem Ladenbesitzer.
Genau. Ja. Auf jeden Fall werden die beiden dann in die Gewalt des Ladenbesitzers gebracht. Finden sich dann, nachdem sie bewusstlos geschlagen wurden, in einem Keller, in einem Verlies wieder. Hm. Du möchtest was sagen?
Nee.
Und geknebelt, haben einen Knebel in den Mund, um da mal einen Lindemann Zitat reinzubringen.
Oh, okay.
Sehr, sehr geiles Musikvideo für alle Filmfans. Okay. Finden sich auf einmal auf der anderen Seite, auf der Seite des Opfers, sind gefesselt, sind geknebelt, bluten, schwitzen, hecheln und werden nun bedroht und finden sich auf einmal in einer ganz anderen Situation wieder, die auch nochmal so einen Bruch in der Handlung darstellt und nochmal so einen ganz anderen Touch, ein ganz anderes Genre-Empfinden reinbringen. Denn sie werden dann die Opfer oder sollen zumindest die Opfer einer Folterung werden.
Vergewaltigung. Es soll sogar eine Vergewaltigung kommen. Ja. Es kommt dann nämlich ein Kumpel von dem Ladenbesitzer, genannt Zed, und der ist Polizist. Mhm. Und das ist nämlich auch ganz witzig. Wir haben hier nämlich dann einen Polizisten, der da diese zwei Leute in seiner Gewalt hat und dann per, Schere, Stein, Papier, Schnick, Schnack, Schnuck? Nee, Ene, Mene, Mu. Genau, mit so einem Ene, Mene, Mu-Spiel entscheidet, wen er jetzt vergewaltigt und hinten in den Keller mitnimmt, ne? Und das ist auch ganz fantastisch, weil wir eigentlich ja die Polizei, die sonst im Film übrigens überhaupt nicht auftaucht, das ist der einzige Polizist im ganzen Film, in einem Gangsterfilm, muss man noch dazu sagen, dass wir hier den Polizisten, der in Reservoir Dogs noch als Opfer inszeniert wurde, dass wir den hier auf einmal in einer ganz, ganz anderen Rolle sehen, nämlich als etwas absolut Böses. Es ist mit Abstand die, ich würde sagen, böseste, unsympathischste Figur in diesem ganzen Film.
Da habe ich noch einen kleinen Einwand.
Ja, erzähl.
Und zwar, also mir kam der Zed tatsächlich nicht als echter Cop in den Sinn. Also klar, er hat die Uniform an, er trägt die Uniform, aber er ist ja mit einem Chopper da. Mhm. Also nicht mit einem Dienstfahrzeug, sondern also...
Ja.
Also er scheint dann, wenn dann nicht im Dienst zu sein.
Ja.
Ich dachte einfach so, diese Rollenspiele, weil dann ja aus so einem kleinen Kerker, aus so einem kleinen Zwinger, wird dann ja noch eine Person geholt, die man nicht weiter kennt, weil sie in Latex eingehüllt ist.
Ja.
Und da dachte ich ganz kurz, dass die drei so eine Art Rollenspiel machen. So,
ach so.
Wing Rames wollte ich jetzt schon sagen, dass... Marcellus Wallace vergewaltigt wird von einem Polizisten, der aber, sag ich mal, kein wahrer Polizist ist, sondern nur in die Rolle eines Polizisten geschlüpft ist. Nur so als Theorie,
ja.
weil Butch flieht dann letzten Endes aus der ganzen Situation mit einem Chopper, wo auch Grace draufsteht.
Genau, ja. Aber das ist ja, finde ich, gar nicht mal so schlimm. Also selbst wenn es ein Rollenspiel ist, sehen wir hier erstmal einen Polizisten.
Symbolisch, ne? Auf jeden Fall.
Ja, und wir sehen hier erstmal einen Polizisten, der auf jeden Fall nicht dafür sorgt, dass es den Menschen gut geht, sondern der was absolut Böses tut. Ne? Also völlig ohne Grund sozusagen vergewaltigt er die. Und wie gesagt, wir wollen das ja gar nicht so groß aufdröseln. Beziehungsweise eins kann man noch sagen, weil du hast ja vorhin von den Waffen gesprochen, die man da findet. Also Butch kann sich befreien, rennt hoch und
findet Butch, da Waffen. Ist aus dem Keller hochgerannt, in den Laden, befindet sich dann im Laden und hinter dem Tresen befinden sich eine ganze Reihe von wirklich ikonischen Waffen, die in der Filmwelt schon den einen oder anderen Kopf hunderterweise zerschmettert haben.
Mhm.
Zum Beispiel Baseballschläger, Kettensägen. Ich weiß nicht, ob auch eine Schusswaffe dabei war. Auf jeden Fall allerhand. Letztendlich entschließt er sich für ein Samurai-Schwert. Ich hoffe, es ist ein Samurai-Schwert oder ein Katana. Ganz die Unterschiede kann ich da nicht auseinanderhalten.
Ja.
Und das könnte man jetzt, oder ist vielleicht sogar so ein kleiner zukünftiger Hinweis.
Es ist schon Vorgriff auf Kill Bill, würde ich sagen.
Okay,
würde ich auch sagen.
Okay, ja.
Also wir haben ja da die Kettensäge haben wir da zum Beispiel von Michael Myers, ne?
Ja.
Und einen Baseballschläger und einen Hammer finden wir dann noch. Ne?
Ah ja, ein Hammer, genau. Ja. Ja.
Also sehr, sehr ikonische Waffen im Großen und Ganzen. Ja. Vor allem die Kettensäge von Michael Myers ist
genau.
Natürlich... Ja. Nee, nicht von Michael Myers.
Ach so, nee.
Habe ich jetzt verwechselt. Michael Myers ist von Halloween, aber von Leatherface aus genau. Texas Chainsaw Massacre, ja. Genau. Ja. Aber ja, genau. Und dann löst sich die ganze Situation auf. Also die beiden können sich befreien und so. Und Zed liegt dann in der Ecke, ne? Hat schon einen Schuss mit einer Schrotflinte bekommen von Marcellus Wallace.
Ja. Ne?
Und dann ist es aber der sozusagen die ganze Zeit als Teufel dargestellt wurde, als dieses abgrundtief Böse,
ja,
Marcellus
ja.
Wallace, ist der auf einmal Gnade walten lässt. Das heißt, hier lösen sich auch diese Grenzen von Gut und Böse mhm. auf. Ne? Also hier wird auch nochmal ganz, ganz deutlich, es gibt in dieser Welt, die uns, also in dieser dreckigen Geschichte von
ja,
Pulp Fiction,
ja.
nichts rein Gutes und nichts mhm. rein Böses. Mhm. Es ist alles ambivalent. Und das zieht sich tatsächlich durch jede einzelne Figur, außer mhm. Sogar durch Zed. Weil Zed ist ja dieses auch ein total böser Mensch, aber hat diese Polizeiuniform,
ja,
die
er erstmal als Post, genau, ne? Ja.
Aber diese Ambivalenz zieht sich wirklich durch jeden einzelnen Menschen, das ist mir wieder aufgefallen. Ne? Also selbst die absolut guten Menschen fluchen dann ab und zu mal, ne? Oder verhalten sich alles andere als christlich mhm. oder so. Ne? Der Jesus ist ein Drogenhändler,
ja.
ne? Den wir da sehen. Und das ist wirklich, es ist wirklich sehr, sehr stark ersichtlich irgendwie. Ne? Auch Wolf, der dann eigentlich als ein sehr, sehr guter Mensch erscheint,
ja.
ne? Oder ein sehr sympathischer Mensch, mhm. ist halt im Endeffekt immer noch ein Typ, der für einen Gangsterboss arbeitet, ne? Und einen
ja.
Tatort bereinigt und so. Ne?
Mhm.
Ganz, ganz interessant. Dieses Auflösen von Gut und Böse. Und das ist ja auch, kann man vielleicht auch noch übertragen, weil gerade bei Mia sieht man das ganz gut und bei Vincent am Ende von diesem Akt, den die beiden teilen, ist es ja so, am Anfang sind die beiden noch sehr, sehr gestylt sozusagen. Ja?
Ja.
Also sehr, sehr hochgetarget. Und
ja,
wir haben ja von
ja.
diesem Lippenstift gesprochen, ne? Und von den lackierten Fingernägeln. Am Ende sehen die ja fast aus wie Zombies. Ne? Das ist ja so komplett.
Das stimmt,
ja. Diese Augenringe und die wirken total ja. fertig. Ne? Und dreckig. Das heißt, wir haben hier nicht nur eine Assoziation oder einen Gegensatz von Gut und Böse,
ja.
sondern wir haben auch einen Gegensatz von rein und schmutzig.
Das stimmt.
Wir haben es also mit eigentlich herzensguten Menschen zu tun, in
mhm.
ihrem Inneren,
mhm.
die aber Schmutz auf sich haben. Wir haben es hier sprichwörtlich mit einer schmutzigen Geschichte,
mhm.
mit einer
ja.
Pulp Fiction zu tun.
Sehr gut.
Dankeschön. Das war ein langer Monolog
jetzt. Geniestreich,
ja. Das, was ich schon loswerden wollte, seit ich den Film das erste Mal ein bisschen analytischer betrachtet
ja.
habe. Und das, was vielleicht dann so im Endeffekt so, also meine persönliche Interpretation von dem ganzen Ding ist.
Wahnsinn.
Ja.
Super.
Geil.
Ja, an die Situation, als dann, sage ich mal, sich Mia Wallace und Vincent Vega voneinander verabschieden, selbst diese Situation könnte man ja auch ja als Austritt aus dem Paradies sehen. Also, der Eintritt ins Paradies war für Vincent Vega der, als er das erste Mal in das Haus kam, als dieses Lied spielte.
Ja.
Und für einen langen Abend waren die beiden wirklich, sagen wir mal, zusammen, ein Pärchen.
Ja.
Ne, sie haben jetzt viel durchgemacht im Schnelldurchlauf. Okay, zu tatsächlichen Berührung ist es natürlich nicht gekommen.
Mhm.
Aber was da so mit dem Augen passiert ist, also war schon so ein, ja, also da hat es schon geknistert zwischen den beiden, das hat man schon gemerkt. Es blieb alles, also die Hände blieben auf dem Tisch. Aber für einen Abend war es wirklich so eine heile Welt. Wahrscheinlich für beide, vielleicht ist ja auch Mia Wallace überhaupt nicht mit Ving Rhames
Marcellus Wallace
zufrieden. Marcellus.
Ja.
Und wahrscheinlich sehnt sich Vincent Vega vielleicht auch nach einer Frau. Und dann konnten die beiden mal einen Abend das machen, wonach ihnen der Sinn steht. Und dann, als der Abend endet, sehen beide aus wie Zombies und treten aus dem Paradies für, ich weiß nicht, ein paar Stunden.
Ja.
Könnte sein.
Ja. Und es ist auch diese tollen Gegenwelten, die hier aufgemacht werden, zwischen sozusagen der realen Welt der Charaktere und dieser schmutzigen, dreckigen Welt, die wir in beispielsweise in diesem Gangsterleben sehen, ja. Also diese saubere Welt des Alltäglichen sozusagen, ne, die erstmal rein ideologiefrei ist, kann man sagen. Ne?
Ja.
Aber wie sehr die Ideologie und wie sehr dieses Dreckige dann auch, das kommt dann auch sehr, sehr stark ans Tageslicht, wenn sie sozusagen erst in ihrem Gangsterleben sind. Ne? Also das, was wir vorhin schon gesagt haben, dass sie sich sozusagen erst über Burger unterhalten und dann, okay, let's get into character. Und dann geht's auf einmal los. Ja, sie betreten sozusagen eine andere Welt, also eine noch mal fiktionalere Welt sozusagen. Eine Welt, die noch mal weiter weg von ihrem eigentlichen Leben ist. Ja?
Das stimmt, ja.
Ja, also dieser gut-böse Gegensatz, dieser sauber-dreckig Gegensatz, der ist, finde ich, ganz, ganz stark in diesem Film. Mhm. Genau, ja.
Wir haben jetzt fast 80 Minuten rum, Lukas.
80 Minuten haben wir schon.
Es ist Wahnsinn, wie die Zeit voranschreitet.
Wir müssen auf ein Thema auf jeden Fall
sehr, sehr gerne.
Ein Thema auf jeden Fall noch, denn wir haben ja noch einen Bibelvers, mit dem wir jetzt auch noch irgendwas anfangen müssen.
Ja.
Ezekiel 25, 17.
Stimmt, da kommt noch was.
Ich möchte diesen Bibelvers noch mal ganz kurz, zwar jetzt ein zweites Mal zitieren tatsächlich, aber ich finde, dass es wichtig ist für die Interpretation. Wir haben ja diese ganz berühmte Endszene, wenn Pumpkin und Honey Bunny, also wenn sich der Kreis sozusagen schließt.
Ja, ne?
Wir
haben ja
diese Anfangsszene, wie der Überfall im Coffeeshop losgeht. Und dann haben wir Jules und Vincent, wie sie in diesem Coffeeshop sind. Und es wird ersichtlich, okay, es ist alles sozusagen.
Wir also haben wenige Momente, nachdem die erste Szene des Films endete.
Genau, richtig.
Genau.
Ja. Und dann haben wir halt diesen Kreis geschlossen sozusagen, ne? Dass wir am Anfang im Prinzip das Ende gesehen haben schon, ne? Oder den Anfang des Endes. So, und dann ist es ja so, dass Pumpkin diesen Laden erstmal unter Kontrolle hat, weil er will ja die ganzen Popmonies von den Leuten und so und trifft dann auch auf Jules. Vincent ist in der Zeit auf dem Klo, ne? Er hat das auch sprichwörtlich so gesagt, er muss mal kacken und wir sehen ihn dann auch, wie er auf dem Klo sitzt und eine von diesen dreckigen Geschichten, von diesen Schmutzgeschichten liest. Und dann ist es halt so, dass Jules auf einmal die Kontrolle gegenüber gewinnt oder wieder gewinnt. Es gibt so einen Mexican Standoff dann, dass Honey Bunny die Waffe auf ihn richtet, also auf Jules. Jules richtet dafür die Waffe auf Pumpkin. Mhm. Und dann zitiert er ihm nochmal dieses Zitat. Der Pfad der Gerechten ist auf beiden Seiten gesäumt von Freveleien der Selbstsüchtigen und der Tyrannei böser Männer. Gesegnet sei der, der im Namen der Barmherzigkeit und des guten Willens die Schwachen durch das Tal der Dunkelheit geleitet, denn er ist der Hüter seines Bruders und der Retter der verlorenen Kinder. Ich will große Rachetaten an denen vollführen, die da versuchen, meine Brüder zu vergiften und zu vernichten, und mit Grimm werde ich sie strafen, auf dass sie erfahren sollen, ich sei der Herr, wenn ich meine Rache an ihnen vollstreckt habe. Die Interpretation müssen wir überhaupt nicht leisten, denn die gibt uns Jules selber. Er hat gesagt, oder er sagt dann in dieser Szene, für ihn war das sonst immer eigentlich nur ein cooler Spruch, den man jemandem erzählen konnte, bevor er ihn über den Haufen geschossen hat. Und jetzt hat er aber mal wieder, oder jetzt hat er ein bisschen tiefer darüber nachgedacht mit der Zeit, ne? Er hat darüber nachgedacht und das auf diese spezielle Situation bezogen, in der die sich befinden. Vielleicht ist Pumpkin ja der böse Mann und Jules, also er selbst, ist der Rechtschaffende und die Pistole, die er sozusagen, mit der er ihn bedroht, ist der Hirte. Ja, also sozusagen die Pistole als so eine Art Rächer, kann man sagen. Ne? Oder nicht Rächer, aber so als so das Gute repräsentiert.
Als Equalizer.
Genau, als so eine Art Werkzeug.
Ja.
Vielleicht ist Pumpkin aber auch der Rechtschaffende, Jules ist der Hirte und es ist die Welt, die böse und selbstsüchtig ist. Ne? Also, dass alle Menschen im Prinzip nur Opfer dieser Umwelt sind, in dieser bösen Welt. Ja?
Ja.
Die Wahrheit ist aber, das sagt er so, die Wahrheit ist aber, Pumpkin sei schwach. Jules ist die Tyrannei der bösen Männer, aber Jules bemüht sich sehr darum, der Hirte zu sein. Und da haben wir nochmal diese Ambivalenz, dieser eigentlich Mensch, der sich selbst ja als böse, als die Tyrannei klassifiziert, ne?
Ja.
Also auch böse in dem biblischen Sinne, ja? Also wirklich das absolut Böse, der sich bemüht, der Hirte zu sein, das Saubere zu sein, das Gute zu sein, das Reine zu sein, das sozusagen diese Welt heilt sozusagen, ne? Oder Pumpkin heilt im Großen und Ganzen. Das wollte ich nur noch mal kurz
sagen. Wahnsinnig philosophisch.
Absolut, ja. Und das ist absolut fantastisch, was in diesem Film alles drinsteckt. Und man kann da Stunden drüber reden. Das ist absolut Wahnsinn. Du hast ja gerade festgestellt, dass wir jetzt im Prinzip schon fast anderthalb Stunden geredet haben.
Ja, es ging rum wie nix.
Und ich habe das Gefühl, wir haben noch nicht mal an der Oberfläche gekratzt.
Leider nicht, nein.
Der absolute Wahnsinn. Und das ist auch das, was ich in diesem Film so liebe. Dass er auf der einen Seite unglaublich unterhaltsam ist durch diese vielen Schimpfworte, durch diese coolen Dialoge, ne, die sich so um diese Oberflächlichkeiten drehen. Ne? Und auf der anderen Seite steckt da aber, wenn man dann noch ein bisschen genauer hinschaut, wahnsinnig viel drin, wahnsinnig viel Interpretationsstoff einfach. Ne? Es ist alles so bewusst ambivalent gehalten.
Ja.
Und so, ne? Es ist einfach nur toll.
Und vielleicht könnte man auch noch mal einfügen, zum Ende des Films bekommt man mit, dass beide auf unterschiedliche Art und Weise aus dem Job aussteigen.
Ja. Das stimmt. Okay?
Also Vincent Vega wird erschossen.
Ja, in der Mitte des Films ungefähr.
Genau, in der Mitte des Films, ja. Und Jules Winfield quittiert.
Ja, genau.
Er quittiert seinen Job, sagt Marcellus Wallace, oder ist im Begriff Marcellus Wallace abzusagen. Hm. Er möchte sich jetzt auf die Reise machen und nach biblischem Sinn, nach dem Sinn des Lebens suchen.
Er will über die Erde schreiten.
Genau,
so sagt das direkt, ja. Aber es ist im Prinzip dann so eine Sinnsuche oder sowas. Ne? Und er sagt dann auch, er möchte über die Erde schreiten, nach dem Sinn des Lebens suchen. Und er möchte im Prinzip einfach gucken, wo Gott ihn hinführt. Ne? Er wird dann dafür von Vincent verspottet.
Ja.
Und das Interessante ist aber auch, dass dass man ja jetzt Vincent als so eine Art Heiden bezeichnen könnte, ne? Als jemanden, der diesem göttlichen Glauben ansagt. Und dann wäre man wieder rum bei so einer Interpretation, okay, vielleicht gibt es dieses absolut Gute in dieser Welt doch, wenn Vincent ja bestraft wird in der Mitte des Films.
Ja.
Aber das glaube ich wiederum nicht, weil es ja wiederum ein absoluter Zufall ist, wie er stirbt. Also es ist ja einfach nur so, er geht da aufs Klo in dieser Wohnung, Butch kehrt in seine
Wohnung,
also er hat ja den Auftrag, Butch zu töten dann, ne? Und lässt dann einfach seine Waffe liegen auf dem in der Küche.
Ja. Ne?
Und wie er dann insgesamt stirbt, ist ja auch so komplett zufällig. Also erstmal, wie die Situation überhaupt entsteht. Und dann hat sich Butch vorher ja zwei Toasts in den Toast gestellt.
Ja.
Und es sind dann diese Toasts, die ihn in gewisser Weise erschrecken
schon,
ne? Und dann dazu bringen, zu schießen.
Ja.
Also es kommt ja hier überhaupt nicht zu einem Gespräch oder so. Ne? Es ist ein reiner Zufall.
Ja.
Und das durchzieht diesen ganzen Film. Diese, auf der einen Seite diese durchgeplante, böse Gangsterwelt und zum anderen diese Zufälle einfach, die in diesem Leben stattfinden. Ne? Und gleichzeitig so diese Ambivalenz von Gut und Böse, von Gut und von Sauber und Dreckig und so.
Ja.
Das hast du in, wirklich, mir ist das, nochmals, ich muss das nochmal sagen beim Gucken, das hast du in fast jeder Figur. Ich würde sogar sagen, in jeder Figur hast du diese Ambivalenz. Nichts absolut Gutes, nichts absolut Böses. Wir kennen das ja aus zum Beispiel Herr der Ringe oder so, wenn du Sauron hast, ne, der im Prinzip überhaupt nicht...
Genau, gutes Beispiel, ja.
Genau, es wird überhaupt nicht darüber gestritten, ob das, was er da macht, moralisch gut ist oder so. Ne, ist einfach so das absolut Böse. Ne?
Ja.
Oder der Imperator in Star Wars ist auch so ein schönes Beispiel dafür. Ne? Ne? Also es wird eigentlich nie in Frage gestellt. Ne? Und das haben wir in Pulp Fiction in absolut jeder Figur. Wir können jede Figur noch so sympathisch, unsympathisch finden. Es gibt immer noch irgendein Detail oder irgendeine Aktion, die später passiert vielleicht auch, ne? Die uns wiederum anders über diese Figur denken lässt.
Das stimmt, genau. Und das alles verpackt in einer, im wahrsten Sinne des Wortes, Pulp Fiction, die ja von Quentin Tarantino in einem wunderbaren Universum gefasst wird, was da erschaffen wird mit etlichen Querverweisen zu Filmen aus früheren Jahren, aus den 60er, 70er, 40ern. Also da kann man ja Referenzen
sehr, sehr viel
noch drin, und nicht erfinden.
Hm.
Dann natürlich auch zu seinen eigenen Filmen.
Ja. Ich habe jetzt schon so ein bisschen durchklingen lassen. Also natürlich, ich habe schon gesagt, der Film ist mein Lieblingsfilm. Ich habe jetzt, glaube ich, dargelegt, warum ich so begeistert bin von diesem Film. Immer wieder aufs Neue. Ich kann den Film immer und immer wieder gucken. Ich finde immer wieder, habe selbst jetzt bei den letzten zwei Sichtungen, die ich in Vorbereitung auf diese Sendung durchgeführt habe, wieder neue Sachen entdeckt an diesem Film. Jetzt möchte ich mal ein Fazit von dir hören. Du hast den Film jetzt, warte mal, 3-4 Mal geschaut oder so, ne?
Viermal, ja.
Wie findest du Pulp Fiction?
Also, Pulp Fiction ist, wie schon zu Anfang gesagt, ein typischer Quentin Tarantino-Film. Natürlich einer seiner ersten Filme, einer der Filme, der ihn vielleicht auf den Weg leitete, auf dem er heute ist, von dem er heute noch zehren kann, wahrscheinlich auch. Und ja, im Großen und Ganzen handelt es sich bei Pulp Fiction um einen super durchdachten, ausgefeilten, wunderbar erzählten Film, der auf einer anderen Ebene unterhält, als das vielleicht übliche Sehgewohnheiten vermuten lassen. Und deswegen ist Pulp Fiction, Pulp Fiction ist auf jeden Fall Popkultur, aber auf jeden Fall differenziert sich vom Mainstream oder vom, sag ich mal, von anderen Filmen einfach durch seine Machart. Und das ist einfach Quentin Tarantinos Handschrift, die jeden Film in einer gewissen Art und Weise einmalig wirken lassen, aber dann trotzdem auch wieder ein einheitliches Narrativ in seinen Film erkennen lassen. Und da passt Pulp Fiction einfach perfekt dazu. Würde es Pulp Fiction nicht geben, würde in Quentin Tarantinos Biografie wahrscheinlich ein blinder Fleck herrschen. Ja. Ein wunderbarer Film, dem ich ja bei Letterboxd tatsächlich nur 3,5 Sterne gegeben habe.
Jetzt kommen wir zu Letterboxd. Okay, ja, wow.
Falls man jetzt Filme bewerten möchte nach irgendeinem Punktemaßstab, das kann ja jeder für sich machen, wie er möchte,
ja,
hatte ich ihm tatsächlich nur 3,5 Sterne gegeben. Aber ich glaube, nach unserem heutigen Gespräch, du hast da nochmal so ein paar Perspektiven reingebracht, die ich vorher noch nicht kannte, die mir noch nicht bewusst waren. Ich glaube, wenn ich den Film jetzt nochmal sehe, kann man da nochmal drüber verhandeln.
Ja,
nee, also wirklich.
Ja, aber es ist ja auch nur eine Interpretation. Ne? Es kann sich ja auch rausstellen, dass irgendjemand was findet, wo er sagt, okay, das passt ja überhaupt nicht zu dem, was du da gesagt hast.
Und
so, ne? Das hat ja, das kann ja jeder für sich entscheiden.
Auf jeden Fall.
Es gibt noch tausend andere Sachen, über die man in diesem Film sprechen kann. Ne? Man kann zum Beispiel auch über den Machtaspekt sprechen, wie Macht in diesem Film verhandelt wird. Das finde ich ganz interessant. Also auch erstmal wie am Beispiel, wie Jules diesen Raum am Anfang kontrolliert, ne, durch diese gespielte Freundlichkeit,
ja,
ne, wie eigentlich alles, jegliche Macht in diesem Film auf Marcellus Wallace zuläuft, ne, und so, ne, und das kann man ja auch wieder mit dem Bibelzitat verbinden und so. Da steckt unfassbar viel drin. Ja, ich bin sehr gespannt auf die nächste Letterboxd-Review von Lukas Knabe in jedem Fall. Ja. Wollen wir es damit dabei belassen?
Wir können es dabei belassen. Ich glaube, wir haben euch jetzt einen relativ ausführlichen Einblick in über 90 Minuten über Pulp Fiction gegeben.
Ja, na, knapp 90 Minuten.
Knapp ja. 90 Minuten, ja.
Also ungefähr so lange wie wie über 1917. Ist eine ganz schöne Länge, finde ich. Ne? Also mal gucken, ob wir das bei jedem Film so durchhalten oder ob wir vielleicht noch mal ein bisschen mehr reden über einen Film. Aber ich war auf jeden Fall ganz gut.
Ja, aber gerade bei so einem Schinken wie Pulp Fiction, da bietet es sich an,
ja,
mal ausführlich in die Tiefe zu gehen oder zumindest an ihr zu kratzen. Wir haben es ja vorhin schon festgestellt, dass das lange noch nicht reicht. Man könnte wahrscheinlich Bücher über Quentin Tarantino-Filme schreiben, was ja wahrscheinlich auch gemacht wird.
Ja, absolut, wurde, ja klar. Ja. Ich muss mich ja gerade erst, kleine Anekdote, ich muss mich ja gerade, ich darf mich gerade ja für eine Hausarbeit für die Uni mit Death Proof auseinandersetzen. Mhm. Und da gibt es auf jeden Fall genug Literatur, wo man dann mal reinschauen kann, wenn man sich noch mehr für den Film interessiert. Aber zuerst mal sollte man den, habt ihr jetzt wahrscheinlich schon, wenn euch das angeschaut habt, gucken. Ja. Ja, Lukas, wie geht's denn in der nächsten Folge weiter?
Tja, in der nächsten Folge, ja. Heute ging es um einen Film von aus dem Jahr 1994.
Mhm.
Und in der nächsten Folge, in der dritten Folge eines Films in unserem Podcast, gehen wir nochmal etliche Jahrzehnte zurück.
Oh ja, sehr, sehr lange. Und es wird auch thematisch ganz anders.
Ja.
Wir hatten jetzt einen Gangsterfilm. Ne? Jetzt gibt's ja, jetzt brauchen wir erstmal wieder ein bisschen Harmonie, würde ich sagen. Ne? Jetzt brauchen wir wieder erstmal ein bisschen was anderes.
Ja. Was hast du denn im Angebot?
Ja, wir haben ja schon einen Plan festgelegt. Ne? Wir haben ja schon einen Plan festgelegt. Und da steht auf meiner Liste tatsächlich ein Film von 1942.
42,
ja. Von Michael Curtis. Mhm. Und ihr denkt euch jetzt, oh Gott, ein Film von 1942, das ist ja wahnsinnig lange her. Mhm. Aber ich glaube, den haben sehr, sehr viele Leute gesehen. Denn es geht um, Lukas, bitte erzähl uns, um welchen
Film es geht. Es geht um den legendären Film Casablanca.
Casablanca von Michael Curtis mit Humphrey Bogart und Ingrid Bergman.
Ja.
Ne, ein fantastischer Liebesfilm, den wir uns in der nächsten Folge von Lukas widmen werden. Ja. Mehr wollen wir, können wir auch gar nicht verraten, weil das war im Prinzip das, was eigentlich wir damit aussagen sollten. Ja. Ich würde sagen, damit verabschieden wir uns, ne? Und freuen uns auf die nächste Folge. Lukas, der Filmpodcast mit meiner Wenigkeit. Ich bin Lukas Gröning und dem Menschen, der mir hier gegenüber sitzt, Lukas Knabe. Ciao!
Ciao, ciao!